Have your thighs ever chafed? Chafe is no joke, but thanks to Mega Babe, it's also no problem. Mega Babe's Thigh Rescue glides onto skin so that chafe is a thing of the past. Experience what 10,000 five-star reviewers rave about at megababebeauty.com.
Well, who do you think is your favorite princess?
You. Yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und heute ist bei mir zu Gast René. Hallo.
Hallo Theresa, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, sehr gerne. Dich kennt man ja vielleicht auch aus einem anderen Podcast, und zwar aus dem Podcast Ruhe im Saal. Dein Kollege Onno war hier auch schon mal bei uns zu Gast in den Filmfolgen.
Jawohl.
Ich weiß nicht, magst du mal ein bisschen erzählen, worüber ihr da so redet und was da so passiert?
Genau, das kann ich gerne einmal machen. Genau, Namen hast du schon genannt, Ruhe im Saal, genau, mit Onno, Sophia und Phil zusammen. Wir teilen uns das zu viert immer ein bisschen auf, mal zu dritt, mal zu zweit, mal sind wir alle vier da, das kann man immer in so einer Menge ganz gut rotieren. Und ja, wir sind im Film- und Serienbereich unterwegs und quatschen quasi so über alles, was Popkultur und der Markt so hergibt. Also was erscheint gerade aktuell im Kino, was erscheint gerade irgendwie im Streaming auf, weiß nicht, Prime, Disney Plus, Netflix und so weiter und trifft dabei unser Interesse. Und das kann, sage ich mal, ein relativ bunter Blumenstrauß sein. Also wir haben jetzt die Woche zum Beispiel über Civil War gesprochen und in dem Kontext über Alex Garlands ganze Filmografie. Vor ein paar Wochen natürlich über Dune als das große Ding oder jetzt der neue Godzilla-Film oder jetzt kommt eben über sowas wie die Fallout-Serie, Shogun, Furiosa nächsten Monat. Also wirklich alles, was gerade so quasi Rang und Namen hat, wenn man monatlich ins Kinoprogramm oder ins Streaming guckt, was gerade so abgeht, dann ist die Chance relativ hoch, dass wir das in irgendeiner Form zumindest irgendwas davon abdecken, weil da doch unsere Interessen alle recht gut aufeinander treffen.
Aber zum Teil auch mal ältere Filme. Also ich glaube, ich hoffe, das wäre jetzt peinlich, wenn ich es durcheinander schmeiße. Ihr habt auch mal am Freitag der 13. Recap gemacht, ne?
Exakt, genau. Also ja, okay. Gerade im Oktober, der beliebte Schocktober, sehen wir schon immer zu, so ein bisschen quasi das Thema mitzunehmen. Von Halloween und Schauer bis über Kultreihen, Slasher-Horror. Genau, da gab es eben auch ein Recap und auch mal so, ich sag mal, entweder ist ja nochmal Releases, wo man sagt, yo, alles klar, ist cool, aber fühle ich nicht. So, da machen wir jetzt auch nichts, weil es gerade einen Bass erzeugt, sondern wir müssen schon Bock haben. Und dann genau kann es auch mal sein, dass wir sagen, ey, was ist denn mit Darsteller X? Von dem feiern wir doch die Filme. Und dann kann sein, dass man auch einfach mal so die Filmografie runtergeht. Zum Beispiel, wir wussten noch Minute 1, bevor es diesen Podcast überhaupt gibt, es wird irgendwann eine Episode geben, wo wir alle über Nicolas Cage reden, weil wir alle krass Nicolas Cage feiern. Und die Episode gab es dann irgendwann vor 2 Jahren und sowas kann es dann halt auch immer mal geben.
Ja, kann es wahrscheinlich noch 3 weitere Episoden geben insgesamt, bis man da durch ist.
Ey, safe.
Ja, sehr cool. Also auch für Leute, die im Horrorbereich hier ja in dem Podcast primär unterwegs sind, gibt es da auf jeden Fall auch was. Also hört da sehr gerne mal rein. Wo kann man dich denn im Internet finden, ansonsten außer jetzt da beim Podcast?
In diesem ominösen Interwebs, ja, bei Twitter, ich weigere mich immer noch, es X zu nennen, findet man mich als @noctux. Ich bin zugegeben gerade da eher ein bisschen still und im Lurker-Modus unterwegs, weil mich diese ganze Bot-Verseuchung, die ganze Negativität, das hat mir irgendwann so ein bisschen die Stimmung genommen, da viel zu diskutieren, obwohl ich wirklich super aktiv dort war. Aber vielleicht gibt es da mal wieder eine aktivere Zeit, da findet man mich auf jeden Fall und da bin ich auch erreichbar, wenn man mich anschreibt. Und ansonsten auf Letterboxd und Serialized. Da kann man quasi meinen Film- und Serienkonsum so ein bisschen verfolgen. Da sehe ich immer zu, alles ganz gut live mitzutracken. Zu manchen Werken gibt es dann auch mal eben eine Review, eine kleine Meinung oder sonst was, dass man ein bisschen was schreibt. Und auch da tauscht man sich dann eben manchmal in der Kommentarsektion oder so aus. Also da findet man mich.
Mhm. Ja, wir packen das auch alles nochmal in die Shownotes. Das vergesse ich jedes Mal zu sagen. Deswegen habe ich mir für heute aufgeschrieben, also auch von den ganzen letzten Episoden, falls ihr euch fragt, wie man an die Leute dann rankommt, das kommt alles in die Shownotes, auch wenn ich es nicht dazu gesagt habe.
Perfekt.
Ich mache ja immer gern so eine kleine, ja, Spielvorstellungsrunde. Was ist denn so dein liebstes Horrorspiel, ganz aus dem Bauch raus?
Es gäbe die ewige Antwort und sie wäre es seit 20 Jahren richtig und sie wäre auch in 20 Jahren richtig, aber ich habe durch Zufall mitbekommen, dass ihr letzte Episode quasi auch schon darüber gesprochen habt, deswegen weigere ich mich jetzt ein bisschen als der wahrscheinlich 10. Gast Silent Hill 2 zu nennen, auch wenn es die vollkommen richtige Antwort wäre.
Das ist halt, glaube ich, echt bei fast jedem zumindest in der Auswahl drin. Und ich muss mich da halt auch anschließen.
Ne? Ey, was soll man sagen? Es hat vor 20 Jahren vorgemacht, wie Horrorspiele auch funktionieren können, dass es mehr ist als, gruseliger Gang, Jumpscare, sondern es hat das ganze Storytelling in Horrorspielen geändert. Ne, bisschen auf welche Ebenen du da einbauen kannst. Das ganze Ding kannst du ja auch psychologisch komplett auseinandernehmen quasi. Es hat einfach das Genre in dem Fall revolutioniert, was will man sagen. Aber um jetzt nicht als 100. Silent Hill 2 zu nennen, auch wenn es die goldene Antwort ist, würde ich jetzt einfach mal gerne Alan Wake reinwerfen, weil, ja, ist vielleicht mehr Thriller als Horror, gerade der erste Teil, aber ich habe einfach ein super großes Herz für Alan Wake, weil es auch wieder so eins dieser Spiele waren, was mehr war als suchen Schlüssel, erforscht den Korridor, ach guck mal, hinter mir taucht ein Zombie auf, sondern auch eben eine Geschichte erzählt hat, die auf mehr Ebenen ging, die dann auch mit Burnout, Traumabewältigung und sonst was eben spielen. Und eben halt auch dabei eine coole, packende Geschichte erzählen. Auch wenn das alles ja mehr so ein bisschen im Twin Peaks Thriller Mystery Bereich angesiedelt ist und jetzt nicht blanker Horror quasi. Aber einfach ein sehr, sehr großes Herz für Alan Wake.
Ja, schön. Kann ich mich nicht so anschließen, aber heißt ja nicht, dass es für dich nicht trotzdem ein super gutes Spiel sein kann.
Es hat heutzutage im Gameplay Federn gelassen, ne? Da muss man offen sein, es spielt sich, glaube ich, auch heute nicht mehr so gut. Diese ganzen Taschenlampenmechanik, das funktioniert auf dem Papier besser als umgesetzt. Aber damals aber 360 zur richtigen Zeit hat es Impact hinterlassen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das ein Spiel ist, was davon profitiert hat, wenn man es gespielt hat, als es rauskam.
Ja, ja.
Und das ist bei mir halt jetzt einfach nicht der Fall. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gespielt.
Da geht das Gameplay vor die Binsen, glaube ich. Das ist da schlecht gealtert.
Ja, und ich meine, ich bin da ja prinzipiell auch relativ gnädig. Ich spiele ja auch gerne und häufiger auch mal ältere Spiele. Und da gehört das ja fast dazu, muss man ja eigentlich immer von ausgehen, gerade wenn die Spiele noch älter sind. Ja, aber das hat mir einfach nicht so getaugt. Aber ist ja auch, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Ist ja schön, wenn es Leute da draußen gibt, die trotzdem eine gute Zeit damit haben.
Ich halte die Fahne hoch.
Genau, mach du das mal. Ja, wir sprechen heute über Dead Island 2. Premiere hier. Wir sprechen über den zweiten Teil, bevor wir über den ersten geredet haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir über den ersten einfach niemals reden werden hier in diesem Podcast.
So bleibt das immer die Quote für den zweiten Teil zuerst. Das ist ja auch schön.
Ja. Genau, weil bisher habe ich mich eigentlich geweigert, das so zu machen, aber ja, dieses Mal gab es auch ein bisschen eine andere Vorgehensweise. Normalerweise frage ich ja bei irgendwelchen Leuten an und frage die, worauf die Lust haben, hier zu sprechen. Und hier war es so, dass ich eigentlich eine Steady-Episode vorbereitet habe zu Dead Island 2. Also wer kürzere Spielreviews von mir hören möchte, kann gerne mal bei Steady reinschauen, da wäre regulär diese Folge erschienen. Dann habe ich aber so in die Tasten gehauen beim Skriptschreiben, dass ich dachte, nee, das ist jetzt, ich sag mal, viel zu schade, um das so bei Steady hochzuladen, damit das so ein paar Leutchen hören. Ich habe irgendwie Bock, da eine richtige Episode draus zu machen und habe dann mal so rumgefragt, so hey, wie könnte ich denn mal fragen, habt ihr eine Idee, wer könnte das mögen? Und dann hat Chris gesagt, ich soll mal dich anschreiben und deswegen bist du jetzt hier. Du hast es dir nicht selber aussuchen dürfen, was gespielt wird.
Ich habe es vorgesetzt bekommen, aber ich war vollkommen fein damit.
Gut, so muss es sein oder so kann es auch sein. Aber jetzt erstmal die Frage zu Dead Island 1. Du hast es gespielt, richtig?
Genau, es ist schon ein paar Tage her. Es war 2011 erschienen. Aber genau, ich habe damals sogar den Test dafür geschrieben. Zu der Zeit war ich auch noch für eine Videospiel-Website unterwegs und habe da eben ja News geschrieben, Reviews geschrieben, auf der Gamescom für gewesen, weil ich eben auch früher in diese Richtung wollte. Das ist ein Hobby, das ich irgendwann zeitbedingt dann doch quasi abbrechen musste, nach einigen Jährchen. Aber genau damals habe ich noch für unsere Website damals so den Test zu Dead Island 1 geschrieben und als Pressemuster damals gehabt. Jawohl.
Okay, also du bist mit dem ersten Teil vertraut.
Yes.
Ich tatsächlich auch nicht, was ein weiterer Grund ist, warum wir das jetzt so ein bisschen unter den Teppich kehren. Ja, ich hatte auch eigentlich nicht vor, Dead Island 2 zu spielen, aber mein Freund hat mir das aufgequatscht und wollte das unbedingt mit mir spielen. Mhm. Und ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Ich wusste aber auch nicht, worum es geht und irgendwie, ja, Zombie-Spiele sind ja wie Zombie-Filme. Es gibt reichlich davon.
Es gibt ein paar von, ja.
Und ja, die wenigsten sind jetzt so richtige Kracher.
Ja, ich glaube, du hast sehr viele, die so die Dying Light 1-Fahne hochhalten in dem Genre auf jeden Fall. Die sagen so, das hat einiges geändert. Aber sonst bin ich bei dir, ne? Wir hatten Dead Rising irgendwie schon bis zu einem Punkt, wo sich's echt schon abgenutzt hat. Gibt's halt auch viel, naja, auf dem Markt.
Genau, und ich war einfach so, nee, kein Bock, ne? Aber was tut man nicht alles für die Liebe, dachte ich mir.
Auf alle
Muss
Fälle.
Ich jetzt auch mal nachgeben. Ich kann hier nicht immer meinen Willen durchsetzen. Und ich wusste halt auch gar nicht, worum es eigentlich geht. Nur irgendwas so mit, ja, Zombieschnetzeln. Und offensichtlich habe ich jetzt doch Gefallen dran gefunden. Sonst hätte ich ja nicht drauf gepocht, das jetzt hier zu besprechen. Und ich wollte dich fragen, hast du das direkt zu Release im April 2023 schon gespielt oder erst ein bisschen später?
Tatsächlich ein bisschen später. Ich hatte zwar Bock drauf, aber wie das so ist, spielt man ja dann doch mehr als eine Sache und stand gerade neuer WoW, also World of Warcraft Patch an, kurz nach Dead Island Release und da war gerade Raid und World of Warcraft Vorbereitungen quasi vorrangig. Es erschien gerade neues Monster Hunter Add-on, wo ich mit Kumpels unterwegs war. Deswegen in der Tat habe ich es erst ein bisschen später gespielt. Zu Release war ich pickepacke voll in den anderen Games noch unterwegs.
Was heißt bei dir ein bisschen später?
Oh, halbes Jahr etwa, plus okay. Minus.
Ja, also ich spiele ja eigentlich fast nichts zu Release. Und deswegen habe ich heute mal das Gefühl, da ist dann auch, was heißt etwas später bei verschiedenen Leuten. Weil ich kenne da auch Leute, die sind dann so, ja, ich habe es nicht direkt zu Release gespielt.
Schon eine Woche
haben's
später.
Haben es dann so zwei Wochen später gespielt, genau. Das wollte ich gerade noch mal nachfragen. Hast du das Spiel jetzt einmal gespielt oder auch schon mehrfach?
Anderthalb Mal. Ich habe es einmal relativ komplett durch und dann wollte ich irgendwann mal wissen, auch gerade im Rahmen jetzt der Vorbereitung, was du mich gefragt hast, nochmal zu gucken, okay, was unterscheidet sich das eigentlich mit einem anderen Charakter? Weil ich fairerweise es mit einem halt durchgespielt und mir dachte, okay, haben die eigentlich die gleichen Voice Lines? Sind die nur unterschiedlich vertont? Haben die doch so ein bisschen Charakterzüge? Und da habe ich es quasi so anderthalb Mal quasi durchgespielt. Mhm.
Ja, da kommen wir später noch drauf. Spannendes Thema, wo ich glaube, dass es ausschlaggebend dafür ist, wie viel Spaß einem das Spiel macht. Aber dazu dann gleich. Erstmal ein bisschen was zu den Fakten. Also, hab schon gesagt, April 2023 kam das raus, vor ziemlich genau einem Jahr also. Könnt ihr spielen auf dem Computer, Windows, PS4, PS5, Xbox One und Series X und S. Es ist auch aktuell im Game Pass. Es ist ab 18 in Deutschland freigegeben, da halt aber geschnitten. Entsprechend ist im Game Pass gerade auch die geschnittene Variante. Da kann man halt die Zombies nicht mehr verstümmeln, wenn die schon tot sind.
Genau.
Aber ansonsten ist die Schnetzelei die gleiche. Und ich muss sagen, es geht schon. Dadurch, dass man halt das meiste trotzdem noch hat und ja, dann irgendwie noch auf so Leichen rumzukloppen, kann man machen.
Es nimmt jetzt nichts weg, auf jeden Fall.
Genau. Also ich finde, das ist prinzipiell schon okay, wenn man jetzt nicht ja, den Kram im Ausland extra einfliegen lassen möchte und einfach vielleicht auch mal reinspielen möchte und gerade Game Pass abonniert hat, dann schaut da ruhig erstmal rein. Das ist, finde ich, in Ordnung.
Ey, auf jeden Fall. Und auf Steam ist es ja, glaube ich, die Woche jetzt auch erschienen. Da ist es jetzt auch irgendwie ganz frisch raus.
Ganz neu.
Also gibt viele Mittel und Wege, da ranzukommen.
Exakt. Hat einen Metacritic-Score von 75 von 100. Also ja, die ist ja ein bisschen anders aufgeteilt in der Regel, dieser Metacritic-Score. Da kann man ja sagen, 75 ist eigentlich schon schlecht. also kam ja so mittelprächtig gut weg. Aber genau. Ich habe das jetzt auch einmal uncut gespielt und jetzt halt dann nochmal in der geschnittenen Variante. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
Ich habe es tatsächlich einfach in der normal hier deutschen Version gespielt, in Cut, also eben ohne die Verstümmelung.
Ja. Und dieses Spiel hat eine schwierige Geschichte, kann man sagen.
Das ist freundlich formuliert, ja, auf alle Fälle.
Also ich habe jetzt, zuletzt hat es Dambuster Studios gemacht. Die sind bekannt, in Anführungszeichen, weil ich kenne diese Spiele nicht, für Time Splitters 1 und 2 oder Crisis 2 und 3. Mhm. Aber da haben halt vorher auch, glaube ich, schon ungefähr 4000 andere Firmen dran gearbeitet. Und ich muss sagen, es grenzt an ein Wunder, dass überhaupt etwas dabei rauskam, was auch nur halbwegs brauchbar ist.
Das ist korrekt. Also Produktionshölle ist in dem Fall ja wirklich noch nett formuliert, weil ja, wir hatten schon wie das ewige Beispiel Duke Nukem Forever, so, ne, da hatten wir so ein Spiel, was irgendwie 3 Engines und 2 Generationen verschlafen hat und dann irgendwann halb gar auf den Markt kam. Aber das hier hat ja auch nochmal eine ganz wilde Produktionsgeschichte hinter sich. Durch wie viele Hände das ging, durch wie viele Studios das ging, ist wieder von vorne gemacht wurde, bis jetzt das Spiel tatsächlich mal erschienen ist, was ich auch nicht immer als safe verachtet habe, dass es hier das Licht der Welt erblicken wird, bin ich ganz ehrlich.
Ja, und ich erzähle euch jetzt einmal kurz die Geschichte, wo das Spiel schon alles gewesen ist. Also Dead Island 1 und Dead Island Riptide, das ist halt auch praktisch eine Fortsetzung, wurden von Techland entwickelt, die außer für Dead Island vor allem halt für Dying Light 1 und 2 bekannt sind. Dying Light 1 habe ich auch gespielt. Fantastisches Spiel und man bemerkt schon auch einige Parallelen. Dying Light 2 habe ich jetzt leider noch nicht gespielt.
Ja, ich mag den ersten lieber, sage ich offen.
Ja, ich habe, wie gesagt, zum zweiten noch keine Meinung. Bin jetzt aber doch auch ein bisschen angefixt, muss ich sagen.
Okay.
Gönnst ja, und die wollten auch Dead Island 2 eigentlich entwickeln, waren dann aber busy mit Dying Light. Und dann hat das ein deutsches Entwicklerstudio bekommen, und zwar Jager Development, die jetzt auch nur Spiele gemacht haben, die ich nicht kenne. Da habe ich mir jetzt mal Dreadnought und The Cycle Frontier rausgesucht. Was weiß ich. Und dann auf der E3, das ist so eine Videospielmesse, wurde 2014 bekannt gegeben, dass das Spiel halt von denen entwickelt werden soll. Also jetzt nur mal for the record, 2014, da befinden wir uns gerade. Ja. Und dann sollte es Mitte 2015 rauskommen. Da kam dann halt aber kein Spiel, sondern halt die Bekanntgabe, dass das Spiel doch noch mal von wem anders entwickelt wird. Aber es wurde auch nicht gesagt, von wem es jetzt entwickelt wird. Und 2016 hieß es dann, Sumo Digital machen das. Und dann hieß es 2019 endlich, okay, Dambuster Studios, die das jetzt auch wirklich, ja, final wirklich gemacht haben. Genau, also 2019 sind wir jetzt, die machen das. Und die gehören halt auch zu Deep Silver, die ganze Zeit schon Publisher waren. Also genau, das ist so die Geschichte davon. 2020 wurde dann eine Version geleakt, aber mit dem Stand von 2015. Und da kann man wirklich sagen, wenn ich das gesehen hätte 2020, wäre ich auch etwas unterwältigt gewesen.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Vor allem, wenn du dir dann so die Historikos durchliest und sich denkst, macht erst mal.
Ja, also es sieht halt auch wirklich, wenn man sich diese Kurzversion davon anguckt, der Vibe ist irgendwie gleich, aber prinzipiell ist eigentlich alles anders. Man kann Auto fahren, man hat ein komplett anderes Waffensystem, andere Protagonisten. Also die haben das halt vermutlich nochmal einfach komplett neu gemacht. Und ich möchte nicht wissen, wie oft dieses Spiel komplett eingestampft und neu gemacht wurde.
Nee, das stimmt. Was auch super schade ist, weil ich mich damals über die Ankündigung super gefreut habe, weil dieser E3-Trailer 2014, das war ja auch sehr schnell einer der meistgegucktesten Gaming-Trailer der ganzen E3. Das war ja diese Szene, wo dieser Typ am Joggen ist, ganz entspannt und hinter und neben ihm quasi die Zombie-Apokalypse ausbricht. Als man damals noch das Gespür hatte, da lief ja dieser Song The Bomb von Pigeon, der dann durch die Decke ging. Das hatte alles so ein bisschen Vibes von diesem Left 4 Dead Trailer, wo sie damals mit Electric Worry auch so den Nerv hatten, die Szenen auf eine fancy Musik abzupassen. Das war so alles die Zeit, dass das super gepasst hätte. Und Dead Island 2 hatte halt quasi den Bass auf seiner Seite. Also die Zeichen standen halt super gut und dann ging halt einfach diese Produktionsgeschichte los.
Also ich verstehe das jetzt richtig. Du hast das ganze Drama auch von Anfang an schon
vom ersten E3-Trailer bis Release okay. Tatsächlich, ja.
Ja, okay, und du hast da auch nicht mehr dran geglaubt.
Auf gar keinen Fall. Also als es dann hieß, okay, Jager macht das und so, die hatten tatsächlich bei mir so ein bisschen Stein im Brett, weil die haben vor 800 Jahren haben die mal ein Spiel rausgebracht, das nennt sich Spec Ops The Line. Das ist ein Ego-Shooter, den ich heute noch recht oben halte, der ein bisschen smart ist als viele anderen Ego-Shooter, auch so mit dem Thema Soldatentrauma und sowas spielt, mit einem Plot-Twist, über den man sich sehr viel in der 360-Ära damals unterhalten hat. Und da dachte ich, ey, für so ein kleines Studio, was keiner kennt, was irgendwie mit auf deutschem Boden ist, in Berlin, cool, cooles Werk. Wenn die das jetzt machen, bin ich gespannt. Aber dann ging es halt los. Und ich sag mal so, ab weiß nicht, 18, 19 habe ich ehrlich gesagt nicht mehr geglaubt, dass das jemals noch irgendwas wird, bin ich ganz ehrlich.
Ja, das kann ich verstehen. Und ich habe das gar nicht verfolgt und mich gar nicht damit beschäftigt. Aber als das Drama losging, habe ich mich auch noch nicht ansatzweise für Videospiele interessiert. Also ist es auch kein Wunder. Aber allein das jetzt so retrospektiv zu lesen, da bin ich schon ein bisschen in Stress ausgebrochen, ehrlich gesagt. Also da hätte ich jetzt auch nicht beim Entwicklungsprozess dabei sein wollen. Aber nee. Nun ist das Teil endlich da, seit einem Jahr. Wir sind auch ein bisschen spät dran hier, wie das hier nun mal so ist.
Gehört bei dem Projekt jetzt quasi dazu, das ist ja
ja, genau. Eigentlich müsste man so, hätte ich es ankündigen müssen und dann,
dann
in acht dann Jahren
lange
oder so.
Nichts.
Genau, und dann so, hey, ich habe doch gesagt, Dying Light 2 eine Folge, die kommt auch noch. Vielleicht wird das so mit Dying Light 1.
Ja,
ich sag jetzt einfach schon mal, es würde Dead Island 1 Folge geben und dann könnt ihr mal abwarten, wann die dann tatsächlich kommt. Weiß man nicht.
Finde ich gut. Ist auch wichtig, so einen ewigen Insider zu haben. Dann hat man immer so ein Ziel, auf das man hinarbeitet.
Genau. Immer mal überlegen, so, Dead Island 1, was war denn damit eigentlich? Das Spiel kann man nicht nur im Singleplayer-Modus spielen, sondern auch Koop. Und jetzt die Frage, hast du das schon gemacht?
Nur kurz tatsächlich. Ich habe es primär alleine gespielt. Ich bin mal in ein, zwei Lobbys gesprungen, als ich so ein bisschen Sidequest gemacht habe. Einfach ein bisschen über die Karte laufen, weil ich gucken wollte, ob das sich so ähnlich spielt wie im ersten Teil. Dass man so relativ quick in, quick out, sage ich mal. Aber primär habe ich es alleine gespielt.
Mhm. Wie würdest du denn sagen, ist da so der Vibe im Koop? Taugt das oder eher nicht von dem kurzen Eindruck, den du bekommen hast?
Ist die Frage, was man von dem Spiel möchte. Ne? Wenn man sagt, ich will irgendwie immersiv in diese Welt abtauchen und sich da irgendwie addicted fühlt, dann glaube ich, kann es natürlich stören, wenn einer da voll durchprescht und gib ihm und alles annimmt, alles lootet und überall fliegen Leichenteile durch die Gegend. aber wenn man sagt, ey, ich habe genau auf diese Monster-Hatz-Jagd irgendwie Bock und man springt da zusammen ein bisschen rum und ist quasi im Party-Modus, dann kann es auch eine Mords-Gaudi machen. Ne? Das, glaube ich, steht und fällt so ein bisschen mit der Erwartung an das Spiel, wie man spielen möchte. Da finde ich den einen, also den anderen Weg vollkommen fein und legitim bei der Art Spiel.
Okay. Ja, ich habe es noch nicht im Koop gespielt, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Und dann gibt es noch zwei DLCs. Einmal seit November 1, das heißt Haus. Und dann seit wirklich sehr kurzer Zeit noch das Sola-DLC. Hast du die schon gespielt?
Eins davon. Ich meine, Sola-DLC ist jetzt wirklich ungelogen. Also Stand der Aufnahme diese oder letzte Woche erschienen. Also ist ja wirklich frisch raus.
Wir haben die Aufnahme daran angepasst. Natürlich, wir sind doch total up-to-date.
Natürlich, weil wir wollen erstmal gucken, ob das Spiel noch DLCs kriegt, wie es entwickelt. Aber investigativ am Zahn der Zeit. Also da habe ich nur gesehen, das geht zum Musikfestival und soll auch ganz witzig sein. Aber ich habe diesen Haus-DLC gespielt. Ist halt um Halloween erschienen und auch die ganze Stimmung schreit dich 3 Stunden in den DLC an und schreit dir Halloween ins Gesicht. Mit irgendwie einem okkulten Haus, mit einem Kult, mit dann irgendwie einer kopflosen Leiche, die dir bandagiert, wie eine Mumie dann irgendwie Aufträge gibt und dich in verschiedenste Winkel und Flügel dieses Hauses führt. Das ist quasi wirklich einmal so ein 3 Stunden Halloween Rollercoaster Ride, nenne ich es mal.
Ja, ich habe Sola auch noch nicht gespielt und das Haus-DLC, damit bin ich halb durch. Das habe ich jetzt vorher nicht fertig spielen können, weil ich es halt eben auch zusammen mit meinem Freund gespielt habe und das vorher einfach nicht gepasst hat. Aber das finde ich, ist so vom Vibe her deutlich ernster im Grunde genommen als das Hauptspiel. Und ich finde das bisher super cool, aber so richtig dazu passen tut's eigentlich nicht. Ich glaube fast, das wäre als separates Spiel besser aufgehoben gewesen.
Ja, das glaube ich auch. Das kann man so ein bisschen für als auch wieder benutzt, zu sagen, ey, es ist nicht einfach more of the same. Es ist jetzt nicht der nächste Sunshine State neben Straße, sondern es ist irgendwie ein eigener Vibe. Aber ja, wie du sagst, es fühlt sich dadurch aber auch nicht an wie das Hauptspiel. Das kann so ein bisschen für als auch gegen verwenden. Ich fand es eine nette Abwechslung einfach und dachte mir, okay, es ist ein anderer Vibe. Kann man machen.
Ich überlege gerade, ob ich vielleicht zu den DLCs noch eine Steady-Episode mache. Das Gute ist, ich kann jetzt hier einfach alles ankündigen im Sinne des Spiels. Und dann mal schauen, was ich draus mache. Habe ich gerade so gedacht, das wäre eigentlich ganz cool.
Das ist auch gut, wenn man quasi sein eigener Chef in so einem Projekt ist. Dann kannst du einfach so einen Raum werfen und sagst, ja, ey, ich habe nie gesagt, wann.
Ja, mal schauen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Aber worum geht's jetzt eigentlich in Dead Island? Und fangen wir erstmal mit dem ersten Teil vielleicht an. Kannst du in 2 Sätze sagen oder 3, worum es da ging, damit wir das zumindest so ein bisschen abgearbeitet haben?
Das können wir machen. Ich könnte jetzt, die fiese Antwort wäre grob um was sehr Ähnliches. Es wird jetzt kein psychologisches Zombie-Drama werden. Du bist in Teil 1 auf einer tropischen Insel, wo auch mitten nach einer Party eine Zombie-Apokalypse ausbricht und du wachst morgens etwas zerschallert von der Party in deinem Hotelzimmer auf und wunderst dich, okay, fuck, hier ist gerade irgendwie die Welt untergegangen. Und dann arbeitest du dich quasi durch diese Insel durch, hast dann irgendwann auch so ein übergeordnetes Ziel, dass du so einen Funkkontakt zu einem Dude hast, der sagt, ey, pass auf, ich weiß was von einem Serum, komm mal hierhin, komm mal dahin. Und das treibt dich dann halt so grob einfach durch diese Insel durch, dass du so ein paar Ziele hast. Und dann kommt am Ende raus, dass der Typ, mit dem du funkst, ist eigentlich ein Typ, der auf einer Gefängnisinsel sitzt, der einfach das Serum nur für sich haben will, um irgendwie da runterzukommen. Der will dich auch am Ende in die Pfanne hauen und so weiter. Dann kommt das alles, wie das natürlich kommen muss in so einen Stories. Und ganz am Ende, wenn das alles abgeschlossen ist, dann düst du einfach mit dem Helikopter von dieser Insel runter und dann wird die weiter unter Militärquarantäne gestellt und dann heißt es, ja, sind weirde Sachen auf der Insel passiert. So, das ist so ein grob der ganze Plot des ersten Teils.
Ist wirklich sehr ähnlich zum Plot des zweiten Teils, bis zum Gefängnis eigentlich identisch.
Ja, so ziemlich. Also die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen.
Dann gibt es noch Riptide und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ähnlich, aber spielt auf einem Schiff.
Schiff / einer Insel, auf der du dann kenterst und dich durchkämpfen musst, genau.
Ah, okay.
Weil das fängt quasi so eine halbe Stunde nach Ende der Story an. Da lernst du, dass du mit diesem Helikopter weggeflogen bist auf so ein Militärschiff. Aber natürlich, just in dem Moment bricht auch irgendwie dieser Virus auf diesem Militärschiff aus. Und das Schiff gerät währenddessen auch noch in einen Sturm, weil wenn schon Mist, dann richtig. Und dann kennt er das alles und du bist dann auf so einer Dschungelinsel. Und dann, ja, kämpfst du dich einfach von der Insel runter bis mit wirklich leider im Vergleich zum Originalspiel recht belanglosen Quest. Das ist jetzt alles kein Quest-Design, was die Welt neu erfindet, aber hier ist es wirklich, nee. Renn von A nach B, ey, hol Item C, ey, hier, da in meinem Schreibtisch, renn dahin, dann rennst du mit dem Item wieder zurück. Das hat sich wirklich alles sehr unspektakulär in Riptide gespielt und long story short, am Ende passieren Dinge und dann fährst du mit dem Boot auch von dieser Insel wieder runter.
Okay, dann haben wir das ja auch kurz abgearbeitet und dann erzähle ich mal ein bisschen, worum es jetzt eigentlich in Dead Island 2 geht. Und zwar befinden wir uns halt in Los Angeles, das sich in Quarantäne befindet, also eigentlich gar nicht mal auf einer Insel, aber immerhin sind wir auch ein paar Mal am Wasser, deswegen drücken wir da mal beide Augen zu. Es ist auch, gibt auch einen Zombie-Outbreak und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht so richtig, warum das so ist. Ich habe das Gefühl, es spielt auch keine Rolle. Dann gibt es noch ein paar NPCs, die halt auch überleben und ja, dann muss man halt zusehen, wie man zurechtkommt. Genau.
Das trifft es erstmal eigentlich erschreckend gut. Ich meine, du weißt ja im Zweifel ja auch erstmal nicht mehr als die Charaktere. Das ist ja dann immer so dieses Perspektivding zu sagen, alles klar, ich weiß so viel wie der und den Rest werde ich wahrscheinlich im Lauf der Sache einfach lernen.
Genau. Und jetzt, bevor wir noch ein bisschen weitergehen, würde ich erstmal gern über die verschiedenen Charaktere reden. Und zwar können wir zwischen verschiedenen wählen und die haben verschiedene Charaktereigenschaften oder eher Fertigkeitseigenschaften, wo man dann so ein bisschen abwägen muss. Und ich weiß nicht, welchen hast du als erstes gespielt oder?
Ich habe es als allererstes habe ich es mit Jacob gespielt. Das war einfach so der Bro, wo ich dachte, ey, komm, den Vibe fühle ich irgendwie, der macht einen lässigen Eindruck. Und ist ja auch so ein bisschen auf dem Frontcover mit abgebildet und so und dachte, komm, guter Pick. Und diesen halben Playthrough danach, um so ein bisschen mir die Unterschiede anzugucken, habe ich dann mit Danny gemacht.
Mhm. Ja, ich habe Muscle Mami Carla genommen. Die hat mich direkt angesprochen irgendwie. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe danach auch noch mal versucht, jetzt im zweiten Durchlauf wen anders zu nehmen. Da habe ich Ryan gewählt. Aber das habe ich tatsächlich nach einer halben Stunde dann abgebrochen, weil es mir nicht so richtig viel Spaß gemacht hat, weil irgendwie Carla einfach so unfassbar cool und lustig ist und halt viel lustiger als er ist. Also Ryan ist irgendwie...
Ja, Ryan ist ja irgendwie so ein bisschen der Normalo der Gruppe,
ja,
würde ich mal vorsichtig sagen. Ja.
Ja, und ich habe aber von vielen gelesen, er gibt dann ja auch so YouTube-Videos, welcher Dead Island-Charakter ist der beste für dich oder
natürlich,
keine Ahnung.
Natürlich, natürlich.
Da habe ich natürlich auch mal reingeschaut, dann dachte ich so, ja doch, da wird auch so in den Kommentaren viel positiv von Ryan geredet und dann dachte ich aber so, nee, irgendwie ist der mir zu langweilig für dieses absurde Setting und die absurden Quests, die man da bekommt. Und genau, und ich finde wirklich, Carla passt da einfach super gut rein und ich kann das wirklich nur sehr empfehlen. Die ist für mich irgendwie so ein richtiger Comfort-Character geworden. Also ich habe das jetzt auch tatsächlich in kürzester Zeit noch mal komplett durchgespielt und ich habe auch fast alle Sidequests jetzt fertig. Ich glaube, mir fehlen noch 5 oder so, weil es mir einfach irgendwie einfach so viel Spaß macht und ich die so lustig finde immer, wenn sie was sagt. Und das macht es zu so einem richtig leichten, lustigen Spiel. Und das unterscheidet es dann, denke ich, auch von den anderen. Und jetzt die Frage an dich, hattest du auch so dieses Gefühl von diesem Witz und der Leichtigkeit mit den anderen beiden?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist für mich auch generell halt ein super wichtiger Punkt in dem Spiel, weil das war auch das, was ich dir im ersten Teil gefeiert habe. Da habe ich ja Sam B. als Charakter genommen, den du hier als NPC im zweiten Teil wiederum triffst. Das war mein Main-Char im ersten Teil. Und der hat halt auch sehr viele flotte Kommentare. Und das war halt bei Jacob ganz geil. Der hat diesen bisschen gechillten Stoner-Humor einfach. Und ich habe einfach seine zynischen Begleitkommentare geliebt. Und das macht halt auch super viel von dem Reiz aus, wenn du eine irgendwie super absurde Situation gerade erlebst und dann noch irgendein trockener Spruch kommt, über den du schmunzeln musst, dann ist das Paket halt perfekt in dem Fall. Und das habe ich mit den beiden auf jeden Fall auch gehabt. So die Danny-Voice-Actorin, die ist einfach so richtig into it. Da konnte ich mir bildlich vorstellen, wie die gerade im Studio steht. Und der von Jacob ist halt so ultra gechillt und zynisch.
Ja, ich habe danach auch gedacht, vielleicht hätte ich Danny noch mal spielen sollen. Ich glaube, das hätte mir auch gut gefallen. Und die haben ja auch, du hast es eben schon ja nochmal angesprochen, so die Frage, sind die denn alle gleich? Und nein, die haben nicht nur unterschiedliche Stimmen, aber auch unterschiedliche Lines, die sagen. Und ja, wie gesagt, ich fand es da auch schon eindeutig, dass die Charakterwahl, glaube ich, schon auch dazu beiträgt, wie viel Spaß man mit dem Spiel hat. Mhm. Also das wären jetzt unsere Picks, die wir irgendwie empfehlen können. Ryan eher langweilig. Und ja, weil es geht halt in dem Spiel halt irgendwie auch eher so um Spaß und Gore. Und ja, die sind dann halt so, je nachdem, wie man auswählt, einfach so, hey, ich bin immun. Geil, ich schnetze jetzt einfach alles klein, was ich in die Finger bekomme. Wir wissen nicht, warum die Leute immun sind. Ist auch scheißegal, juckt niemanden. Und einfach so, hell yeah, let's go. Und ich liebe das, weil das ist halt ja auch so den Modus, den ich eigentlich habe, wenn ich Zombie-Spiele spiele. Gerade so, wo der Fokus so sehr auf dem kleinen Hacken liegt, dass man sich einfach denkt so, geil, ich stetzel jetzt einfach Zombies klein. Und eigentlich habe ich gar kein Bedürfnis nach einer dramatischen Story, weil eigentlich möchte ich nur Zombies klein schnetzeln. Und das spiegelt sich dann halt auch, finde ich, gut in den Charakteren wieder und hypt noch mal so meine eigene Stimmung.
Eben, und das ist ja auch alles, worauf es schlussendlich abzielt. Ich meine, du hast ja 800 Zombieschnetzler, die diese, sag ich mal, immer ewig gleiche graubraune Dystopie-Wüste haben, wo jetzt fies gesagt auch Dying Light drin spielt, alles ein bisschen bedrückender, alles ein bisschen beklemmender, die Nacht ist super gefährlich und so weiter. Und hier schreit ja halt alles nach Spaß. Also, ne, sei es jetzt von der tropischen Insel bis jetzt hier L.A., du bist im Sunshine State und hast halt diesen super Kontrast zu dieser Zombie-Apokalypse, triffst dann halt auch wirklich ein bisschen abgedroschen, abstrakte Charaktere wie Ricky, diesen Rocker oder so. Da brauchst du halt jetzt auch wirklich nicht irgendeinen Schrebergarten-Jonas, der irgendwie da, keine Ahnung, das auch alles so super schüchtern oder so hinnimmt, wo du denkst, okay, das ist auch irgendwie so ein bisschen jetzt aus bisschen off und deplatziert. Da willst du halt auch einen, der da einfach so ein bisschen bonkers geht und da halt einfach seine Sprüche zu macht. So, das gehört einfach da zum Vibe auch dazu.
Voll. Genau, und das ist auch so das, was das Spiel, finde ich, einfach ausmacht. Jetzt noch mal ein bisschen zurück zur Story. Also ich habe gerade schon gesagt, wir sind immun, also wir verwandeln uns nicht in einen Zombie. Und es startet dann praktisch mit einem Flugzeugabsturz, dass wir ja evakuiert werden sollten. Und naja, hat halt nicht hingehauen. Dann stürzt das Flugzeug ab in Bel Air. Und wir kommen dann jetzt wirklich ganz grob gesprochen, weil wir gehen hier ja häufig auch mal mehr auf den Plot ein, aber es tut hier wirklich einfach nicht Not. Wir haben dann irgendwann mehr Kontakt mit einem Arzt, der dann halt sagt, dass er eine Impfung herstellen kann mit unserer Hilfe, weil wir ja immun sind. Und dann, ja, ist halt so das Hauptziel, zu dem zu kommen. Und dann kommen halt ein paar Sachen dazwischen. Der ist auch nicht ganz so, wie er sich ausgegeben hat. Und ja, Dinge passieren dann halt. Aber ich habe so das Gefühl, eigentlich ist der Plot auch relativ egal.
Ja, ja, schon. Also ich bin auch ganz offen, wenn ich so ein Spiel starte, der letzte Gedanke ist, oh, ich bin jetzt gespannt, was hier narrativ passiert. Ich spiele auch gerne Spiele für den Plot. Ich bin sehr viel im Rollenspiel- und JRPG-Sektor unterwegs und da interessiert mich natürlich auch, wie entwickeln sich Charaktere, was passiert hier, worum geht's hier, warum ist am Ende die Kirche wieder der Böse. Aber hier, so what? Also mir reicht hier auch die Zweckdienlichkeit, die es hat. So, das hat mich am Laufen gehalten. Es war alles, sag ich mal, interessant genug, weil selbst diese verschrobenen Charaktere in ihrer Welt interessant genug geschrieben sind, dass ich denke, okay, mich interessiert tatsächlich ein bisschen, was die bewegt. Aber mir geht's um den Spaß bei dieser Art Spiel.
Ja, und mich hat's dann halt auch eben nicht gestört, dass einige Sachen halt unbeantwortet bleiben. Zum Beispiel eben, warum sind wir, oder vielleicht wurde es auch beantwortet und ich habe es halt einfach nicht mitbekommen, weil es mich nicht gejuckt hat. Warum sind wir immun? Warum gibt es irgendwie so diesen Outbreak? So richtig hundertprozentig erklärt wird es nicht, vor allem halt nicht am Anfang. Das ist einfach so, jo, du bist immun, dann hau mal rein.
Nee, es gibt eigentlich nur einen so einen Monolog quasi kurz vorm Endboss. Ja. Da wird das einmal so kurz erklärt. Da macht der für mich auch halt einen riesen Plothole auf, wo ich so ein bisschen die Stirn gerunzelt habe und mir dachte, das macht gerade keinen Sinn. Aber ist in dem Moment dann halt auch geschenkt. Das,
Ja, tut nichts zur Sache. Dann sind wir uns da ja auch einig, dass der Plot irgendwie auf eine Art da sein muss, aber eigentlich nicht so viel.
Nee.
Beiträgt.
Nee, also meine Motivation waren auch tatsächlich mehr die Dynamik der Charaktere, die man so trifft, da ich erst dachte, okay, mal gucken, ob die mir alle egal sind, ne? Du hast ja dann diese Emma, diese exzentrische Darstellerin und so, oder Andrea, ihre Haushälterin, und mit den Charakteren hat sich tatsächlich so eine kleine Dynamik ergeben, da ich dachte, ey, diese Haushälterin, die jetzt am Ende faustdick hinter den Ohren, die ist cool. Oder dieser Patton, der einfach in der Kanalisation das Ninja Turtles Leben lebt. Das waren also ein paar Charts, die denken, okay, ihr seid schon ein bisschen cool, ihr passt in diese Welt hier rein. Aber der Plot selbst ist zweckdienlich.
Mhm. Ja. Was finde ich auch ziemlich cool ist, in den meisten Fällen, reden wir jetzt drüber, sind die verschiedenen Locations, an denen wir uns befinden. Prinzipiell erfindet Dead Island 2 das Rad nicht neu, das kann man schon mal sagen, aber das muss ja auch gar nicht immer sein. Es gibt halt ziemlich viele coole Locations, es gibt aber auch ja relativ basic Locations. Mhm. Ich spare mir den Rant über die Kanalisation, die es hier dieses Mal auch gibt.
Das ist wie eine Tiefgarage, das muss es irgendwie in so einem Zombie-Ding halt einmal geben, damit jemand diese Checkbox setzen kann, dass es dieses Setting gegeben hat.
Genau, Tiefgaragen gibt es auch. Aber es gibt auch zum Beispiel, was ich super cool fand, das Filmstudio, die Villen in Bel Air, dann halt mit dem Strand, dann halt den Freizeitpark am Santa Monica Pier, Hotels, U-Bahns, Influencer-Haus. Also da sind schon auch echt coole Sachen bei, die halt richtig Spaß gemacht haben.
Ja.
Welches Setting hat dir denn so am besten gefallen?
Also mein Liebstes tatsächlich, weil das war schon so im Rahmen des Spiels so ein kleiner Wow-Moment, war einfach Venice Beach. Das fand ich super cool. Das ist halt eins der weitläufigeren Areas in dem Spiel. Und ich mochte einfach diesen Mix an dieser Promenade, die man schon 800 Mal irgendwie in Filmen gesehen hat, wo man in Tony Hawk damals mit dem Skateboard dran vorbeigefahren ist, die jetzt auch nochmal so in der Version hier zu sehen, und fand einfach den Mix aus, das ein bisschen erkunden, in die Läden einbrechen, in das Polizeiquartier einbrechen, dann hast du aber noch diese kleine Militärbasis da am Strand, am Rand. Mir hat das super viel Spaß gemacht, Venice Beach zu erkunden, und gibt viele Bereiche, die ich mochte. Das Filmstudio hast du ja auch schon genannt, wo es cool war, so kleine Easter Eggs zu entdecken und Indiana Jones Anlehnungen und so. Aber Venice Beach war schon so der Bereich, in dem ich, glaube ich, auch am meisten Zeit verbracht habe, weil ich das eigentlich super cool umgesetzt fand und es Spaß gemacht hat, da alles so ein bisschen zu durchstöbern.
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es da, glaube ich, auch so die meisten Quests, ja, also vor allem auch Sidequests, also neben Bel Air und wahrscheinlich dem Filmstudio. Ich fand das in Venice Beach auch total cool, gerade auch mit dem Outdoor-Gym. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen auf die Leute, die dort trainieren, zu sprechen. Aber das ist auch einfach, ja, einfach total cool und wirkt irgendwie auch so locker, authentisch. Und wir sind ja auch fast ausschließlich am Tag unterwegs. Und häufig können wir uns das sogar auch aussuchen, ob wir Tag oder Nacht spielen, wenn wir dann über Fast Travel unterwegs sind. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe eigentlich auch nur tagsüber gespielt, weil irgendwie trägt es mehr so zu diesem lockeren, hier möchte ich schon wieder das Wort Vibe verwenden, aber es passt so gut, also diese lockeren Stimmung bei, und ich hatte da auch gar nicht das Bedürfnis, in der Nacht lang zu laufen.
Nee, tatsächlich auch nicht, vor allem, weil es ja keine Nachtmechanik jetzt gibt wie in Dying Light, wo du weißt, okay, so nachts drehen die Gegner auf 200% und eigentlich willst du dich gar nicht draußen aufhalten und so weiter. Hier ist es ja wirklich eigentlich nur ein Gimmick. Klar, was nachts cool ist, ist, dass du dieses Santa Monica Pier hast und wir haben auch alle im Film schon gesehen, wenn dieses große Riesenrad leuchtet und so. Aber auch hier waren die Macher schlau genug, dass die Hauptstory, die dort spielt, natürlich dann auch abends spielt, weil die auch wussten, okay, die Leute wollen irgendwie dieses Pier beleuchtet sehen, wenn die da langlaufen. Von daher bin ich eigentlich auch immer nur überwiegend tagsüber rumgerannt. Ich habe einmal geguckt, gibt's effektiv einen Unterschied? Spawnt hier irgendeine andere Nebenquest, die es tagsüber nicht gibt oder so? Aber sonst war ich auch nur tags unterwegs. Mhm.
Ich muss sagen, ich fand am coolsten das Filmstudio, weil ich das einfach total cool fand, durch die verschiedenen Locations zu gehen und dort auch verschiedene thematisch angepasste Gegner zu haben und vor allem da mit den Special Effect Boards zu arbeiten. Dann einfach mal ein bisschen Wasser und ein bisschen Strom runterprasseln lassen, dann mal hier ein bisschen
Auto explodieren lassen.
Ja, so eine riesige Spinne über einem Diner, ein bisschen Säure spritzen lassen. Vor allem halt auch echte Säure einfach.
Ja, es ist authentischer, dass in Zeiten, wo alles mit Stagecraft gemacht wird, ist praktische Effekte noch wichtig.
Wollte gerade sagen, sogenannte praktische Effekte, ja. Und das, finde ich, hat einfach total viel Spaß gemacht, da auch einfach so rumzudrücken, mal zu schauen, was passiert. Und dann so, oh, ja, hier werden auf einmal 5 Zombies auf einmal gegrillt. Fantastisch.
Nee, das fand ich auch geil. Das war cool. Vor allem, weil du die Special Effects wirklich richtig in die Kämpfe einarbeiten konntest, wenn du ein bisschen rumgelaufen bist. Das war wirklich eine coole Idee.
Und ich finde, das ist halt auch ein Setting, was sehr frisch ist und super cool und gleichzeitig noch so überhaupt nicht verbraucht, was mich eigentlich wundert, weil da einem ja echt alle Türen offen stehen, um richtig coolen Kram zu machen.
Und es ist halt ein Happy Place für Easter Eggs und so weiter, ne? Also du weißt schon, okay, hier wird es ein paar Popkulturanlehnungen geben, du bist hier in einem Filmstudio und dann stolperst du halt auch immer wieder, sei es in den Villen der Bewohner oder hier in dem Studio, über so kleine Sachen, wo du weißt, ey, I see what you did there, dass du da irgendwie so ein Plakat siehst, was dann quasi aussieht wie das Cover von der Sitcom-Serie Friends oder ne, eben die ganzen Indiana Jones-Anlehnungen oder sowas. Das fand ich dann halt cool zu entdecken. Das hat dann Spaß gemacht, auch mal ein bisschen langsamer durch die Level zu gehen und nicht nur von Loot zu laufen, sondern zu gucken, okay, ey, was hat man sich hier ausgedacht? Und da habe ich auch wirklich ein bisschen mehr Zeit verbracht, weil ich dachte, gut, wenn die Macher smart sind, dann werden hier ganz viele Details wahrscheinlich zu finden sein. Und da hat es auch wirklich Spaß gemacht, sich umzuschauen.
Ja, bin ich voll bei dir. Ja, und das mit dem Freizeitpark fand ich schon auch einfach super cool, weil es einfach, finde ich, ein cooles, lustiges Setting ist, was da auch so von der Tonalität her einfach wieder total gut reinpasst. Und auch jetzt so das Hotel und sowas, das war schon alles gut gemacht und ausreichend abwechslungsreich und irgendwie groß, aber nicht zu groß, dass man dann gelangweilt wurde.
Nee, das stimmt. Also sie verzichten drauf, dass es jetzt heißt, ey, pass auf, das ist jetzt der Gebäudekomplex, das hat 7 Stockwerke und du weißt, alles klar, die nächsten 3,5 Stunden holze ich mich hier von Zimmer zu Zimmer, von Stockwerk zu Stockwerk, muss 7 Schlüssel finden. Es spielt sich halt wirklich alles in einem Rutsch. Selbst wenn du vor irgendeinem Hochhaus stehst, bist du wahrscheinlich in einer halben Stunde Stunde, wenn du ein bisschen langsamer spielst und viel lootest, halt eigentlich so weit mit allem durch. Das, also ich finde, dieses Pacing des Spiels ist halt wirklich super angenehm, weil du hast keine Strecke, wo du denkst, ah ja, jetzt kommt dieser Punkt, der sich irgendwie eine Stunde so ein bisschen zieht. Sondern wenn es anfängt, ein bisschen repetitiv zu werden, du denkst, okay, hab's jetzt gesehen, dann bist du auch eigentlich schon wieder am nächsten Punkt.
Ich muss sagen, nach hinten raus gab es dann, ich glaube, so ab dem Santa Monica Pier so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, die Gegner sind viel, viel mehr geworden und auch wirklich überproportional viel stärker geworden auf einmal, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt ist das Durchkommen doch ein bisschen schwieriger. Das hatte ich jetzt beim zweiten Mal spielen nicht so dolle, aber beim ersten Mal spielen hatte ich da so im letzten Drittel schon so einen kleinen Durchhänger, muss ich an der Stelle jetzt auch mal ein bisschen was kritisieren.
Ja, das ging mir so bei, wie ist der Ort, Hesperin Hotel oder so. Es gibt dieses Hotel, wo du quasi den Doktor, diesen Room Reed, das erste Mal triffst. Und in dieser Gegend wirst du halt relativ krass beballert mit auch den ganzen, ich sag mal, Endgegnern, die es vorher gab. Die werden ja dann sehr schnell zu normalen Zwischengegnern, die dir immer wieder begegnen. Wie der Typ, der so stompt und so hochspringt, der Typ, der halt diese Geschosse schießt und so weiter. Bis hin zu diesem ultra nervigen Clown-Zombie mit seinen Klingen, der die ganze Zeit nur am Rumwirbeln und Rumhopsen ist. Ja. Und die werden dir halt in dieser Hotelgegend halt wirklich alle um die Ohren gezimmert. Da hatte ich auch so ein paar Try-and-Error-Passagen, dass mir dann doch wieder dauernd was in den Rücken sprang. Ich doch wieder zwei dieser dickeren Gegner vor mir hatte und mir dachte, okay, ist jetzt nervig. Und wenn du dann mal gerade deine Waffe nicht hinterhergelevelt hast oder so, dann ja, da hat's mal kurz Drive verloren. Also diese Hesperin Hotel Area, da habe ich einmal kurz geschnauft und dachte, okay, hier ist euer Progresssystem, beißt sich gerade ein bisschen mit der Spaßkurve. Aber wenn man da über so einen gewissen Hügel drüber war, ging's dann, finde ich, wieder.
Ja, genau, da gehe ich auch mit. Aber genau so die Ecke meine ich auch, wenn man dann so diesen neuen Butcher-Gegner freigeschaltet hat und der einem auf in freier Wildbahn begegnet, dann wird's schon nervig.
Nervig, ja.
Also war wirklich so, als wäre das dann, als uns der erste dann entgegengekommen ist, waren wir beide so, oh nee, ne?
Der war schon, wo wir ihn das erste Mal getroffen haben, nervig genug. So.
Obwohl, das finde ich auch krass, wie da so die Lernkurve ist. Als ich beim ersten Durchgang diesen Kampf gemacht haben, da haben wir uns immer so abgewechselt und haben ja wahrscheinlich schon so 6-7 Anläufe für gebraucht. Und als ich das dann jetzt im zweiten Durchlauf gemacht habe, habe ich das halt im ersten Anlauf geschafft. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie und was ist so der Erfahrungsstand, was funktioniert nicht. Und dann sind die auch machbar. Aber gerade wenn man das Spiel jetzt das erste Mal spielt und die halt nochmal ein bisschen anders ticken als die anderen, ist das schon echt knackig, die dann platt zu bekommen.
Vor allem, falls man vielleicht jetzt nicht so viele super Sidequests währenddessen macht, sondern man sagt, ey, ich mach das erst hinten raus, ich folge der Story, dann läufst du irgendwann Gefahr, dass du gerade bei diesen Gebieten so 1-3 Level, je nachdem, wie viel du wirklich liegen lässt, auf einmal hinten bist. Und in diesem Spiel ist es ja schon so, wenn ein Gegner, sag ich mal, 2+ Level über dir ist, hast du effektiv ein Problem. Weil dein Schadensoutput und der Schadensincome von denen sind wirklich dann zwei Paar Schuhe. Und ich hatte so einen Moment, wo ich dann dort 2 Level hinter dem war und ich habe auf den eingemetzelt und bin die ganze Zeit im Kreis um den herumgelaufen. Und dann bin ich einmal unachtsam und er springt mir in den Rücken und ich bin mit 2 Hieben tot und dachte mir so, ja, okay, es macht jetzt gerade nicht ganz so viel Spaß.
Genau, das finde ich dann auch blöd, dass die Gegner von der Hauptstory nicht auch einfach in dem Levelbereich ist, wo man halt selber ist.
Ja.
Weil man kann die Leute ja nicht dazu zwingen, irgendwelche Sidequests zu machen. Und es nimmt dann halt eben auch den Spaß raus. Und das ist dann halt gerade bei so einem Spiel nicht zuträglich. Vor allem, man kann keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich finde, prinzipiell ist es bei dem Spiel auch gar nicht so schlimm, aber man muss es dann halt entsprechend ausgleichen, indem man halt vorher gut auflevelt.
Ey, es hat auch knackige Passagen. Also am Anfang war ich auch, erschrocken, mehr verwundert trifft, da ich dachte, ja, okay, wahrscheinlich, wie viel Wert hat hier Ausweichen und so weiter, wirklich zur Seite gehen. Aber wenn du wirklich denkst, ich hack nur wild auf die ein, während die auf dich draufhauen, bist du halt auch super schnell tot. Also du musst auch so ein bisschen dieses ganze Movement-Ding, okay, ich warte einen Sprung von dem ab, ich sidesteppe, schlag dann zu. Oder bis dann später das Klick macht, zu sagen, okay, ich gehe auf die Gliedmaßen, ne, wenn ich die Beine abschlage, bewegt er sich nicht mehr und so weiter. Dann kommt da ein Flow rein, aber wenn du, sag ich mal, wie zur Salzsäule da stehst und denkst, ich hau nur drauf, dann ist halt auch schnell vorbei.
Ja, das war auch der Fehler, den wir beim ersten Mal gemacht haben, dass wir irgendwie so diese Dash- und die Block-Funktion nicht so richtig verwendet haben. Und diese Block-Funktion ist ein totaler Game-Changer. Weil damit kannst du auch wirklich die gemeinsten Gegner, auch diesen blöden Clown Butcher, kannst du halt einfach stunnen, dass die sich nicht mehr bewegen können. Also,
exakt.
Dann kannst du wirklich so, die schlagen einmal bam, Block, zweimal draufhauen, die schlagen wieder, man nimmt keinen Schaden, einfach direkt wieder blocken und dann ist es super easy. Aber wenn du am Anfang denkst, naja gut, blocken mache ich eigentlich eh fast nie, brauche ich gar nicht als Skill, dann hast du halt irgendwie Pech gehabt. Und dann versucht man, wenn man erstmal so sein Skill-Repertoire aufgebaut hat, das wirft man ja auch nicht am Ende des Spiels noch einmal komplett um und schaut, ob nicht vielleicht doch was besser funktionieren würde. Das ist, glaube ich, die Gefahr, die man da so hat. Da muss man echt tatsächlich immer noch mal schauen, das anzupassen.
Ich habe mir das auch irgendwie künstlich schwerer gemacht bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal, weil ich dachte, dass bei dieser Blockmechanik, das läuft so ein bisschen, keine Ahnung, wie bei Sekiro oder so. Habe ich alles gerne gespielt, aber waren so Spiele, wo ich danach erstmal mit dem Thema Dodge- und Parry-Mechanik auch innerlich durch war. Und da ist ja halt wichtig, dass du so ultra genau in der Sekunde beim Einschlag drückst, sonst ist es zu früh, zu spät und so weiter. Und ich dachte, naja, vielleicht ist das hier so ähnlich und in Ego-Sicht ist das manchmal auch dumm abzupassen, gerade wenn die springen und nicht nur schlagen und so, bis ich das dann von dem Dash auf das Blocken gewechselt bin und gemerkt habe, fuck, dieses Zeitfenster ist halt ultra verzeihend. Also es gibt fast keinen zu früh und der ist dann irgendwie immer noch gestunt, wo ich schon im Moment dachte, zu früh gedrückt und dann steht er da doch taumeln und ich konnte den Finisher machen. Und da hat es dann Klick gemacht, da ich dachte, ja okay, das hebelt ja einfach super viel aus.
Ja, aber es ist halt, glaube ich, ein großer Fehler, den man machen kann. Also man kann, zumindest bei Carla, da weiß ich jetzt nicht, wie das bei den anderen, man muss sich entscheiden für bestimmte Mechaniken. Und wenn man sich fürs Blocken entscheidet, dann kann man halt keinen Ausfallschritt wegmachen, kann halt nicht ausweichen.
Genau, und das bei den anderen auch so, ja.
Ja, und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den man machen kann, sich für diesen Ausfallschritt zu entscheiden, weil dieses Blocken einfach dadurch, dass du halt, egal wie schwer die Gegner sind, du die halt einfach ja kurzzeitig ausschalten kannst, das bringt einem so viel. Also das ist, glaube ich, auch so das, was ich mitgeben würde, wenn jetzt jemand das Spiel spielt. Nehmt auf jeden Fall die Blockfunktion und nutzt sie auch.
Safe, es ist so viel einfacher und funktioniert auch so viel besser. Weil dieser Ausfallschritt hat auch so ein paar Sachen, wo ich denke, schade, geht Game Design ein bisschen nicht zu Ende gedacht, weil bei diesem Blocken, selbst wenn die dich anspringen, was ja auch manche Attacken sind, dass sie quasi einfach nur ihre Gliedmaßen nach vorne strecken und dann Bauchklatscher machen, wenn du das blockst, sind die danach trotzdem in dieser Taumel-Stance und du kannst einen Finisher machen. Beim Ausweichschritt kann sein, dass die bei dir einfach nur auf den Boden klatschen, aber diese Mechanik dahinter nicht triggert und dann musst du warten, bis sie einen richtigen Schlag machen. Und selten hast du aber auch nur einen Gegner, der gerade auf dich zuhaut, wenn du zu lange wartest, um kontern zu können, da hast du halt 4, 5 an der Hacke und dann wird das halt sehr schnell super fummelig. Und beim Blocken, ey, wenn da 4 Gegner sind, egal, wenn du drückst, irgendeiner wird gerade versuchen, dich zu hauen. So, und dann ist schon mal einer irgendwie gestunt. Es ist halt einfach so viel einfacher damit.
Ja, vor allem können die anderen dich in der Zeit ja auch nicht angreifen.
Richtig.
Ja, kurzzeitig bist du da ja dann auch, was das angeht, immun.
Exakt. Und deswegen bin ich komplett bei dir. Das war total Game Changer. Hat bei mir, glaube ich, bis kurz hinter Venice Beach gedauert, bis das bei mir richtig Klick gemacht hat. Aber dann war es nice.
Ja, wie gesagt, bei mir erst im zweiten Spieldurchlauf. Naja, manche Leute brauchen es ein bisschen länger, um es zu verstehen. Deswegen hört
ihr den
Podcast, damit ihr das nicht habt, dieses Drama, und es direkt anständig machen könnt.
Yes.
Fandest du das Spiel gruselig? Also gab es einige Stellen, wo du tatsächlich sagst, doch, da ist mir so ein Schauer über den Rücken gelaufen.
Nee, ganz ehrlich nicht. Generell, sage ich mal, kann ich relativ gut im Kopf immer adaptieren, so ja, ist ein Videospiel. Es gibt schon Spiele, wo mulmiges Gefühl ist und so weiter und denke, okay, will ich jetzt wirklich weitergehen? So Resident Evil 7 das erste Mal so. Da dachte ich so, ey, hier gibt's Momente, will ich wirklich in das Haus dieser Mutter? Das ist alles creepy, da gibt's super viele Jumpscares und es ist zwar super faszinierend, aber da war halt so beim Weitergehen manchmal wirklich so ein mulmiges Gefühl, nie zu wissen, was kommt gleich. Aber hier, du hast ja in einer Hand abgezählte, düstere, sag ich mal, Gegenden. Und selbst in den düsteren Gegenden spielt das jetzt keine Horrormomente aus. Also das Spiel bleibt ja komplett seiner echt funny Linie treu. Es sind die gleichen Monster, die werden nicht aggressiver. Auch in der Kanalisation, wo du mehr hättest mit spielen können, dass quasi mitten aus diesem Schlack da plötzlich Monster auftauchen, die du nicht siehst und deswegen nicht durchlaufen willst. Das hält sich ja alles relativ in Grenzen. Du kannst einfach metzelnd da durchlaufen. Deswegen von der Kanalisation zum Beispiel war ich am Ende mehr genervt, als dass ich da irgendwie gegruselt war von. Also ja, nee, da.
Das ist halt auch eine Kanalisation, ne?
Ja, eben mit 800 Druckventilrätseln, nach denen jetzt vielleicht keiner gefragt hat, aber
ja.
Ja. Lassen wir das.
Ja, genau. Machen wir einen Haken dran an die Sache. Ja, und ich glaube auch, warum es halt nicht gruselig ist, ist, weil man sich auch nicht bedroht fühlt, weil. Ich meine, Sterben im Videospiel hat jetzt ja selten so richtige Konsequenzen, aber hier ist tatsächlich so, du stirbst und es hat halt einfach gar keine Konsequenzen. Du kommst mehr oder weniger da raus, wo du angefangen hast. Manchmal haben sogar die Gegner noch den Schaden, den du vorher zugefügt hast, aber auch nicht immer.
Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht gerade so ein Starter eine Welle, ich glaube, bei allem, wo es so ist mit, du musst eine Welle starten, dann musst du das irgendwie in einem Rutsch schaffen. Aber wenn das einfach Gegner sind, die halt in der Welt rumlaufen, dann behalten die halt einfach ihren Live-Pool und die Save-Points oder die Checkpoints sind halt super fair. Du startest, keine Ahnung, 20 Sekunden dahinter quasi. Und machst dann einfach an der Stelle halt weiter. Deswegen, wie du sagst, es hat halt keine Konsequenz, du ärgerst dich über nichts. Es ist nicht Dark Souls, wo du plötzlich 30.000 Seelen verlierst und denkst, fuck off, was viel passiert ist. Und hier ist dann halt einfach so, ja, fuck off, dann jetzt halt nochmal. So das.
Genau. Ja, oder selbst bei einem Dying Light, da gibt's ja irgendwie diese drei verschiedenen Punktearten. Ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber da gibt's ja auch eine Sorte, die du halt komplett verlierst, wenn du stirbst. Zumindest tagsüber. Ich glaube, nachts verliert man die nicht. Wie auch immer, selbst sowas hat man nicht, dass man dann irgendwie noch mal im Level komplett runtergesetzt wird, in dem man ist oder was weiß ich. Das hat halt wirklich einfach 0,0 Konsequenzen. Und entsprechend ist man halt ja einfach auch echt übermächtig. Und ich hatte halt auch an keinem Punkt irgendwie Sorge, dass ich irgendwas davon nicht schaffe. Also selbst wenn da mal so eine Horde war, wofür die ich ein bisschen länger gebraucht habe, dachte ich trotzdem so, ja gut, wenn ich jetzt sterbe, dann mache ich es halt nochmal.
Ja.
Und da gab es zwar schon auch ein paar nervige Ecken, wo ich es ein paar Mal häufiger machen musste, als ich wollte. Aber ja, gerade wenn jetzt so man normal durch die Gegend läuft, sag ich mal, da können einem so einzelne Zombies oder auch 3, 4, 5 davon, die können einem halt gar nichts. Und
nee, das ist korrekt.
Deswegen kommt dann halt auch echt ja nicht so dieses Angstgefühl auf, weil Angst vor wem? So, die müssen halt Angst vor mir haben, aber
so
nicht
nämlich.
Ich vor denen.
Vor allem, du hast halt super viele Wege, da ranzugehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn alle Stricke reißen, dann hast du noch so das Thema Schusswaffe und dann schießt du halt jedem irgendwie eine Kugel auf die Kniescheibe. Und dann fällt einfach diese 20-köpfige Welle einfach schon 50 Meter vorher um und dann krabbeln die alle immer am Boden und denkst du so, okay, was jetzt? So.
Mhm. Ja, vielleicht ist es jetzt auch ein guter Zeitpunkt, so ein bisschen mal auf das Kampfsystem einzugehen, was wir zwar schon gemacht haben, aber wir machen es jetzt noch mehr. Und zwar kann man halt hier tatsächlich relativ ähnlich zu Dying Light, bemerkt man doch irgendwie, dass die Grundidee aus der gleichen Feder stammt, kann man einfach nicht von der Hand weisen. Man kann halt selbst Waffen, ja, man kann sie nicht selbst bauen, aber man findet verschiedene Waffen, man bekommt die auch bei Quests und sowas. Und die kann man noch, ja, upgraden mit verschiedenen, noch weiteren Features, zum Beispiel mit Strom, Feuer, Säure und genau. Was ich super cool finde, wenn man dann zum Beispiel so eine Säurewaffe hat, da kann man halt richtig sehen, wie die Haut wegätzt. Und das ist wirklich.
Das ist super, also ist cool, ja.
Ja. Ja, genau. Es gibt halt auch die Waffen, machen verschiedene Wunden. Es gibt zum Beispiel so Klauen für die Hand, so ein bisschen Freddy Krüger-mäßig, wo man dann, wenn man den Zombies ins Gesicht haut, dann sieht man da halt wirklich, dass denen so krallenförmig die Haut vom Gesicht gerissen wurde. Oder wenn man mit einem Baseballschläger richtig zuhaut, dann fliegen die einfach in zwei Teile, also einfach in der Mitte durch. Oder wenn man so ein Schlachtermesser hat, dann kann man den halt auch so den Schädel spalten.
Mhm.
Es ist auf jeden Fall mächtig brutal. Aber ich muss halt auch jetzt an dem Punkt einmal sagen, so die Texturen des Gores sind echt fantastisch. Also auch wie dann so nach und nach die Gedärme rausfallen. Es ist wirklich nicht so, ja, man schießt drauf und dann kommt da ein bisschen Blut und die fallen um, sondern da passiert richtig was.
Der Gore-Faktor ist halt wirklich hochgedreht. Vor allem auch die Sauerei, die du in den Räumen anstellst. So, dass das eine ist, dass du die halt wirklich auseinanderpflückst. Aber wenn du, sag ich mal, in einem relativ cleanen Raum bist, aber du musst dagegen 5 kämpfen und dir danach den Raum nochmal anguckst, da ist halt wirklich alles vollgeschmiert von Wand bis Decke. Aber das macht dann halt den Flair aus. Aber da wird halt nicht mit gegeizt. Aber auch da, es sieht halt nie irgendwie eklig aus. Du freust dich halt irgendwie über diese Schlachtplatte. Dafür spielst du es und denkst dir, ey, krass, die nächste Waffe, ich habe irgendwie eine brennende Feueraxt. So, dann freust du dich halt auch ein bisschen, wenn du den dann einfach auseinander nimmst und am Ende du mit ihm mal das Zimmer renoviert hast. So, das ist dann schön.
Ja, voll. Also für mich wirklich 5 Sterne für den Gore. Das macht echt unfassbar viel Spaß. Und ja, vor allem, weil sich das Spiel auch nicht so ernst nimmt, fühlt es sich trotzdem irgendwie spaßig an. Das hört sich jetzt wieder für außenstehende Leute, die damit nichts zu tun haben, wahrscheinlich maximal merkwürdig an, aber ich gehe davon aus, dass alle Leute, die diesen Podcast hören, davon ausgehen, was gemeint ist. Da werde ich echt richtig zum Gore-Bauern, wenn ich dieses Spiel spiele. Macht mir unfassbar viel Spaß und ja, halt eben auch, wie dann die unterschiedlichen Layers halt sind, dass da wirklich, ja, dass man wirklich bemerkt, da haben sie viel Zeit reingesteckt, was die Waffen machen und das ist halt einfach so auch wahrscheinlich so der Unique Selling Point von dem Spiel, dass sie das so gut ausgearbeitet haben.
Ey, komplett. Ich habe mich da auch oft gewundert, dass man das wirklich je nach Waffentyp halt geändert hat. Weil ich dachte, gut, du wirst so ein typisches, ich jag mir jetzt die Klinge in die Mitte des Kopfes rein, du wirst ihn irgendwo am Bauch zerteilen und so weiter. Aber spätestens, als ich das erst mit diese Krallen benutzt habe und dann irgendwie einen Finisher mache und merke, er höhlt quasi einmal das gesamte Gesicht mit dem Ding aus, dachte ich so,
ja.
Okay, das ist wild.
Ja, ist wirklich so, dann einfach so einmal so ein Loch mitten in den, also wirklich, als würde man so eine Faust direkt durch den Kopf und dann ist da einfach so ein Loch.
Genau.
Und
da dachte ich, okay, das ist schon wild. Das,
ja. Also wirklich, Leute, die damit viel anfangen können, können damit wahrscheinlich dann auch in dem Spiel sehr, sehr viel anfangen. Welche Waffen fandst du denn prinzipiell so am coolsten? Hattest du da so ein Favorite mit der Zeit?
Ja, ja, tatsächlich schon. Ich hatte erst anfangs ein bisschen mit Wuchtwaffen gespielt und bin dann nicht so ganz warm geworden. Und irgendwann bin ich halt auf alles gegangen, was Hiebwaffen ist und bestmöglich auch irgendwie zweihändige Hiebwaffen, wo einfach es A, recht leicht ist, wenn man auf die Beine nur so zielt, schnell die Gliedmaßen abzutrennen. Plus, weil ich mich halt durch Hiebwaffen und abgetrennte Gliedmaßen dann immer ein bisschen geheilt habe. Das war dann immer eine supi Kombi. Und zu dem anderen war es halt, dass diese zweihändigen Sachen, also wie die Spitzhacke, so wie die Feueraxt, haben die Gegner auch trotzdem immer ein bisschen in Unwucht gebracht. Das heißt, dann sind die mal kurz gebacksteppt, dann sind die mal kurz geschunkelt, dann konnte man die mal kurz aus ihrer Schlaganimation raushauen. Und so war das halt super praktisch, einerseits dieses ganze Zerstückelungsmodell nutzen zu können und andererseits mir in den richtigen Momenten auch kurz Luft verschaffen zu können, wenn ich mit so einer Feueraxt von links nach rechts wedel, dass die auch alle kurz zurückgeworfen sind und nicht weiter auf mich einhauen. Und dann dachte ich, ja, nice, that's the way to go.
Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich war auch viel mit ja kleineren und schnelleren Waffen unterwegs, weil wenn man halt die richtig schnell auch gelevelt hat einfach, dann ist man zum Teil schneller, als die schlagen können. Und dann kann man einfach zack, 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 zack und dann sind die tot. Man braucht halt ein paar mehr Schläge, aber dafür ist man halt auch doppelt so schnell.
Mhm.
Das fand ich auch häufig sehr effizient. Und was ja auch Spaß gemacht hat, ist einfach Baseballschläger, weil ich mag das irgendwie
ist der Klassiker.
Allgemein mit dem Baseballschläger. Das ist ein Klassiker und ist einfach cool. Was ich ehrlich gesagt ziemlich blöd fand, es gab so kleine Messer, mit denen man so zustechen konnte nur und nicht so richtig.
Ja, die habe ich halt gar nicht gefühlt. Vielleicht habe ich uns falsch gemacht.
Ja,
ich habe die so
blöd.
Ich habe die so etwa 5 Minuten ausprobiert und dachte mir, auf gar keinen Fall.
Das ja, ging mir auch so. Und was ich auch richtig blöd fand, es gibt da noch so ja, fast, wie nennt sich das denn? Fast wie so eine Art Dreizack oder so Piekser, wo du die halt auch
ja,
einfach
so
nur
eine,
so.
Wie so eine Mistgabel, wo du immer so nach
ja,
vorne
genau.
die so weg. Nee, das war auch nicht so. Da hat mir
ja.
diese Wucht links und rechts so irgendwie so einen Radius abdecken
ja.
zu können gefehlt.
Vor allem trifft man damit halt auch nicht gut. Ich habe das dann auch mal versucht und ich habe halt die Hälfte der Zeit daneben gestochert und dann dachte ich mir so, gut, super effektiv ist das jetzt auch nicht. Aber man findet auch so viele Waffen. Ich würde fast sagen, man findet zu viele Waffen,
ja.
wo man überhaupt nicht weiß, was man da wann wie leveln soll, wenn man so schnell neue, stärkere Waffen hat. Also das finde ich fast ein bisschen zu viel, die Auswahl und die Rotation, die man hat, weil dann hat man gerade so eine Waffe richtig lieb gewonnen, aber muss sich dann relativ schnell auch eingestehen, eigentlich ist es an dem Punkt nicht mehr schlau, diese Waffe zu spielen. Auch wenn man es ans Level anpasst, wäre es wahrscheinlich schlauer, eine andere zu wählen.
Exakt. Da sind wir so ein bisschen bei den Tücken, dass es ein paar Sachen gibt, die mir in diesem Waffen-Modding-System, was ja da ineinander greift, ein bisschen den Flow genommen hat. Und ich mir denke, ich verstehe, was ihr damit erzielen wollt. Und das macht in anderen Spielen Sinn. Aber hier stellt ihr gerade eurer Spielformel selber irgendwie ein Bein. Und da war halt einer der Punkte dieses Levelunterschiede der Waffen, weil wenn du mal ein Level drunter bist, okay, brauchst du 5 Schläge statt 3, kann man diskutieren, ist alles fein, schlägst schnell genug, gehst einmal, blockst halt einmal mehr, ist alles cool. Wenn du 2 Level irgendwie unter einem Gegner mit deiner Waffe bist, brauchst du irgendwie gefühlt gar nicht mehr versuchen, mit der zu kämpfen. Und wenn du sie aber upgraden willst, kostet sie einfach alles und dein Erstgeborenes erstmal, wenn du nicht irgendwie viel Sidequests machst oder viel Stuff verkaufst. Und denkst dir, okay, kostet jetzt irgendwie 13.000 die Waffe zu upgraden. Ich habe so 19.000. Und dann will ich das Ding auch irgendwie noch modden. Und dann war es so, ja, schade. So, das da hat für mich so dieser Kosten-Nutzen-Faktor nicht so ganz hingehauen. Da ich dann dachte, ja, ey, ich lieb gerade meinen Katana, das ist super cool. Aber wir müssen uns jetzt irgendwie leider trennen und ich renne jetzt irgendwie erstmal mit dem Hammer weiter, weil irgendwie kommen wir hier auf keinen grünen Nenner und dann warte ich jetzt, bis ich ein blaues oder ein lilanes neues Katana irgendwie finde und gucke, ob ich da dann nochmal Ressourcen reinstecke.
Voll. Also es ging mir genauso. Und was mich auch noch an dem Modding-System gestört hat, ist, dass es bestimmte Gegner gab,
die gegen
bestimmte Effekte resistent waren. Genau. Und dann habe ich da meine mega geile Säurewaffe und dann gibt es auf einmal diese neuen Gegner
mit so einem Schutzanzug. Immun.
Und die sind dann immun. Und man denkt sich so, warum?
Super dumm. Das ist der zweite Punkt, den ich mir auch als Notiz gesetzt hatte, weil ich verstehe auch da die Idee zu sagen, ja, Flammendamage gegen Flammengegner und so weiter, verstehe ich. Aber dann arbeite halt, wie das schon 100 andere Spiele gemacht haben, mit einem Bonus-Damage-System. Und dann sag doch, ey, okay, der kriegt nicht diesen Multiplikator Feuerschaden, weil der brennt, sind wir uns einig, oder Säure. Aber ich habe immer noch eine Hieb- oder eine Stich- oder eine Wuchtwaffe. Also, wenn ich zumindest seine Ausrüstung runterhauen will oder so, lass mich doch einen Basisschaden machen oder gib mir einen, weiß ich nicht, 50% weniger Damage-Malus, weil ich gerade mit gleichem Element auf ihn haue oder so. Aber ist komplett immun zu machen, hat für mich halt auch wenig Sinn gemacht. In einem System, wo ich gefühlt den Fingernagel abschneiden kann, aber da sagt er mir, nee, ist komplett geblockt. Das war halt auch so, hab die Idee verstanden, fand die Umsetzung aber ein bisschen Käse.
Es nimmt halt auch so den Spielspaß raus. Dann hab ich da eben meine super coolen Säureklauen, freue mich dann Keks drüber ab, renn in eine große Zombie-Herde und auf einmal, einem fällt das dann ja auch währenddessen gar nicht so auf, gibt es einfach welche, die wollen nicht sterben. Und wenn einem das gerade bei größeren Gegnern ein bisschen zu spät auffällt, weil man so im Eifer des Gefechts ist, dann kann einem das schon halt auch mal das Leben kosten.
Was mir auch passiert ist. Genauso habe ich irgendwann so ein bisschen für Immersion das Ganze hat in den Optionen ausgeschaltet, dass ich wirklich keine großen Einblendungen hatte, nur die Waffe. Und dann kriegst du auch, ich weiß nicht, ob das inzwischen gepatcht ist, dann kriegst du auch die Immun- und die Schadenszahlen-Einblendungen nicht. Und dann dachte ich irgendwie, der hätte jetzt längst mal in die Knie umfallen, irgendwas hätte passieren müssen. Und dann wieder umgeschaltet und dann, okay, Säure auf Säure, alles klar. Und dann doch wieder Waffe wechseln. Das ist ein bisschen schade.
Ja, voll, vor allem eben, wenn man auch mal mehrere große Gegner hat, dann und dann irgendein Einzelner reagiert da nicht drauf, das nervt halt. Vor allem war ich dann irgendwann an dem Punkt, dass ich das halt auch einfach nicht mehr ausgerüstet habe. Weil wenn ich dann ständig die Waffe wechseln muss, dann nehme ich halt einfach eine starke Waffe und ich sag mal, dann scheiße ich halt drauf auf den Effekt. Dann habe ich irgendwie trotzdem noch eine Feuerwaffe dabei, für den Fall, dass ich hier mal so ein Benzinfass anzünden möchte und zum Explodieren bringen möchte oder mal ein bisschen eine Stromwaffe, um ein paar Pfützen zur Falle zu machen. Aber im Hauptkampf dann eher
alles,
ohne
was einfach Mod physischen
dabei.
Bonus hat. Ja. Das hatte ich genau. auch. Ich hatte so mein Lieblingskatana und meine Lieblingsfeueraxt und die waren einmal Blitz und einmal Feuer für eben, ne, für die Situation der Situationen und alle anderen Waffen, die ich gemoddet hatte, hatten einfach diesen physisch Schaden-Bonus, weil das zieht immer, ist einfach flat mehr Damage, kannst jeden mit angreifen und dann dachte ich auch, wenn wir jetzt so ein System haben, wo ich natürlich mit, je mehr Resistenzen wir haben, umso mehr Gegner damit bekomme, dann halt so. Dann.
Genau, und eigentlich habe ich das Spiel aber schon so verstanden, man findet ja auch ganz viel neue Mods, dass die ja eigentlich wollen, dass man das macht, aber eigentlich verbauen sie sich das damit, dass man es dann halt ab einem bestimmten Punkt doch wieder lässt.
Richtig, deswegen, ich habe so, bis zu einem gewissen Punkt habe ich immer gedacht, oh, eine neue Mod, cool, hab die mal ausprobiert und irgendwann habe ich es aber ignoriert und gesagt, nee, ich habe mein Way to go, hier das Ding für ein bisschen mehr Schaden und länger haltbar, hier das Ding für Physischschadenbonus, vielleicht noch Blutung drauf und dann Attacke.
Was halt ab einem bestimmten Punkt wirklich einen fast noch mehr unzerstörbar macht, als man eh schon ist, ist der Fury Mode. Der kommt ab einem bestimmten Punkt, ungefähr in der Hälfte des Spiels. Da kann man dann selbst mutieren auf eine Art. Man sieht es nicht, aber genau, färbt sich halt der Bildschirm rot. Und dann kann man wirklich wie so ein Raubtier alles zerfleischen, was einem in die Quere kommt. Sehr effektiv. Und es gibt so ein Skillsystem, da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Und wenn man da die richtigen Einstellungen trifft, also dass man irgendwie, wenn man Schaden im Fury Mode macht, dass der sich automatisch wieder auflädt,
halt
dann kann man praktisch, ja, dann ist da, sind da wirklich 40 Zombies, die einen nach und nach angreifen und man kann da einfach sich im Fury Mode durchschnetzeln. Und ich fand es eigentlich cool, weil es sehr effizient war und man sich sehr mächtig gefühlt hat. Aber an anderen Stellen dachte ich mir auch so, gut, jetzt muss ich mir auch gar keine Gedanken mehr beim Kampf machen. Wie fandest du den Fury Mode?
Ich habe den ehrlich gesagt viel zu wenig genutzt. Ich hatte da diese typische Gamer-Krankheit zu sagen, alles klar, die Leiste ist voll, dann warte ich jetzt auf diesen einen Gegner, wo ich das irgendwie verpratze dran und dann spielst du weiter und spielst du weiter und du hättest schon 27 Mal diese Leiste wieder aufgefüllt und dann kommst du dieser eine Gegner, den du irgendwie damit niedermetzelst und du hättest es schon längst x-mal benutzen können und hab das dann so viel zu wenig benutzt, um jedes Mal wieder, wenn ich es genutzt habe, zu merken, fuck, ist das stark. So, das
ja, genau, ich habe das tatsächlich viel benutzt, auch weil es sich eben sehr schnell auflädt und vor allem, wenn man dann halt eben im Fury Mode ist und das halt aktiviert hat, dass man immer weiter den Fury Mode auflädt, wenn man irgendwie jemanden umbringt und das bei einer großen Masse einfach ständig passiert, dann hat man da echt ein leichtes Spiel und ich glaube, ich finde es in dem Sinne gut, dass gerade wenn sich so Ermüdungserscheinungen einstellen, dass man dann nicht noch jeden einzeln umbringen muss, sondern auch, wenn man das möchte, man muss es ja nicht nutzen, auch ein bisschen durchrushen kann. Und ich glaube, dass das, ja, gerade wenn dann so das letzte Drittel vielleicht auch ein bisschen langatmig ist, einem sehr zugutekommen kann. Gerade wenn halt so die ganzen die ganzen Bossgegner auf einmal die Basic-Gegner werden, dann hat man schon ganz schön zu ackern zwischendrin.
Ey, auf jeden Fall. Da wünschte ich auch, hätte ich es mal öfter genutzt, weil irgendwann hatte ich dann auch, wie du schon sagst, paar Skillkarten und so dafür und ich weiß, irgendwann hatte ich dann eine Kombi, wo ich dachte, ey, das klingt wirklich sinnig und dann habe ich das irgendwie kurz vor dem Endkampf irgendwie benutzt und einfach der gesamte Raum war tot, der Endboss war irgendwie schon dreiviertel tot und dachte mir, wow, okay, crazy.
Ja. Ja, mit diesen Skillkarten, das ist auch noch so eine Sache. Wir können uns selbst auch leveln. Ich habe eben schon gesagt, man kann zum Beispiel wählen zwischen Blocken oder Ausweichen. Und so gibt es verschiedene Kategorien, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, die man auswählen kann. Und man kann nicht alles gleichzeitig haben.
Nee.
Wie findest du das?
Ich fand das tatsächlich ganz gut, weil der erste Teil hat dieses typische, hier sind drei Skillbäume und die gehen jeweils 10 Skills tief. Und dann ist die Frage, stecke ich alles in den rechten Baum oder gibt es so eine Mitte aus irgendwie allen Bäumen und setze die Punktnummer um? Und das ist dieses, wir haben ein Skillsystem, damit es ein Skillsystem hat, weil jedes Spiel muss sich jetzt an Action-RPGs irgendwie orientieren und wir brauchen halt einen Skillbaum. Und sei es, dass wir 3% schneller Schnürsenkel binden, darin skillen. Und der Fall ist ganz gut, einfach dieses Kartensystem zu haben, wo du sagst, pass auf, du hast hier so 5 Kategorien, damit du nicht alles richtig wild überschneiden nutzen kannst und find hier irgendwie deinen Spielstil. Und ich finde, es gibt so grob ein Kartenset, das von offensiver zu defensiver zu ich rush mehr durch, zu ich konter mehr, es überall irgendwo Karten gab, die einen gewissen Spielstil, sage ich mal, unterschreiben, ohne dass sich jetzt das Spielgefühl ändert, sondern du mit deiner Art und Weise voranzukommen irgendwie ein Matchup findest, zu sagen, ey, cool, ich kann diesen Shout nutzen mit dem Dropkick, mit ich heile mich irgendwie, wenn ich hier viel Hiebwaffen benutze oder so, dass da jeder für sich, glaube ich, so ein bisschen das Mittel gefunden hat. Das fand ich tatsächlich besser als so einen überfrachteten Skillbaum, der jetzt auch für mich in die Art Spiel jetzt nicht ganz so reinpasst. Und das, wo ich es liebe, mich durch Skillbäume zu ackern, aber es muss dann auch am Ende zum Spiel passen. Und da fand ich das hier ein bisschen smarter gelöst.
Mhm. Ja, vor allem muss man sich zwar entscheiden, entweder oder, aber man kann die Entscheidung auch wieder rückgängig machen. Also es ist jetzt nicht so, man steckt seine ganzen Punkte, wie du sagst, in den rechten Arm des Skill-Trees, sondern hier kriegt man seine Karten, wenn man die sich erarbeitet hat, und dann behält man die auch. Und dann kann man die auswählen oder halt auch nicht. Und wenn man dann
alles on the fly einfach wechseln.
Genau.
Ne?
Wenn man dann denkt so, ach nee, hier möchte ich jetzt doch irgendwie lieber wieder, dass wenn ich einmal ordentlich blocke, dass ich dann irgendwie Gesundheit wiederherstelle, dann mache ich das. Und wenn ich das jetzt gerade das Gefühl habe, das ist nicht so gut, dann wechsle ich das halt fix. Und das fand ich cool, dass es die Möglichkeit gibt, schlechte Entscheidungen, sag ich mal, auch wieder rückgängig zu machen. Weil gerade bei so Skillbäumen hat man ja auch häufig, dass man das, was man abgegradet hat, überhaupt nicht bemerkt. Also wenn dann auf einmal deine Waffe 0,2568% mehr Schaden hat, das
so
bekommst
what?
Du ja häufig ja. überhaupt nicht mit.
Genau, du brauchst nur noch 5,1 Schläge statt 5,4. So, ist dann Unfug.
Ja, und das hat man hier halt nicht. Und deswegen, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich habe mich dann doch sehr gut damit zurechtgefunden und war dann auch sehr zufrieden damit. Also was auch richtig cool ist, es gibt so eine Warcry, wo man halt, wo die dann halt praktisch einmal laut Carla Go ruft und ja, dann bekommt die halt, wenn man das richtig einstellt, zum einen fliegen die Zombies halt weg und zum anderen kann man praktisch umsonst, also ohne jetzt hier Medik zu benutzen, Gesundheit wieder auffüllen. Mm, und das ist total gut so für Last Minute, wenn man, oder auch gerade, wenn man irgendwie nur so einen kleinen Patscher abbekommen hat, einmal kurz wieder aufladen, ohne dass man jetzt Medik verschwendet hat. Und das ist auch sowas, wenn man das dann gefunden hat, dann reicht das auch. Dann ist es viel effektiver, als jetzt, dass die Gesamtlebensleiste höher wird. Okay, exakt. Das wird sie halt auch automatisch, aber dass man das jetzt nicht separat nochmal machen muss, sondern einfach diese effektive Sache. Oder wenn man halt eben sagt, ich block total viel, dann ja, macht man das halt, dass sich die Gesundheit dabei regeneriert. Und ja, auch mit dem Dropkick, den du gerade schon angesprochen hast, habe ich auch in Dying Light geliebt, ist hier auch wieder ganz fantastisch.
Ey, es ist ganz großartig. Einfach um sich im wahrsten Sinne des Wortes kurz irgendwie Luft zu verschaffen. Immer mal, wenn ich dachte, nee, warte, ich warte gerade auf einen Cooldown oder sonst wie, ich wechsle meine Waffe und das ein schneller bei in der Horde, dann einfach kurz Dropkick verpasst, bisschen Raum geschaffen. Es ist super, liebe ich.
Die Gegner, die es da so gibt, die sind auch wirklich vielseitig, also auch wirklich so im Sinne der Diversity, verschiedene Körpertypen und Hautfarben, da ist echt alles dabei, auch im Bikini und wo dann ja häufig auch mal Spiele so im Sinne der Schönheit oder das, was als schön angesehen wird, damit sich da keine Incels drüber aufregen, handeln, das machen die hier nicht, das fand ich tatsächlich irgendwie ganz cool einfach, es ist nur eine Kleinigkeit, aber es ist trotzdem cool und ja, es gibt da auch ganz verschiedene. Es gibt halt diese Basic-Zombies, dann gibt es halt die ein bisschen schneller rennen können, da kennt man alles.
Ja.
Dann gibt es aber auch die großen, also zum Beispiel dann, die heißen dann Crusher, das sind wirklich so Riesen.
Ja,
ja, bisschen, Menschen.
Bisschen Pumper.
Genau, übelste Pumper und Pumperin. Gibt auch die gleichen, ja, in weiblich. Ganz am Anfang trifft man direkt auf die Braut Becky.
Stimmt,
und das war auch ganz fantastisch. Ja, einfach wirklich sehr groß, sehr muskulös. Die findet man dann auch gerade in dem Outdoor-Gym. Und genau, und die haben halt auch ordentlich Wumms. Dann gibt es noch so, ja, welche, die Feuer spucken können, die einfach explodieren. Richtig nervig fand ich diese Screamer, die einen, also die halt laut schreien.
Ja,
und
so
dann
Banshee-mäßig unterwegs waren. Ja, das war
nervig. Und
dann
so nach hinten katapultieren. Das fand ich schon echt nervig. Ich weiß nicht, hattest du da irgendwie welche, wo du gesagt hast, meh, jedes Mal, wenn du die gesehen hast? Oder wie warst du allgemein zufrieden damit?
In Summe war ich eigentlich relativ schon zufrieden. Ich fand es ganz cool, dass die je nach Level nochmal angepasst wurden. Also, dass zum Beispiel dieser Typ, der diese Feuer- oder Säure-Dinger spuckt, dann gibt's dem mal, ist der den typischen dicken Zombie, wo das Shirt so ein bisschen bauchfrei bei ihm ist, weil er irgendwie mehr Volumen als Shirt hat. Dann in einer anderen Gegend hast du den plötzlich mit Cap und so Goldkettchen um den Hals und so weiter. Und
ja, je nach MC Spitfire.
Exakt. Und so je nach Gegend sahen die alle noch mal ein bisschen anders aus. So, das fand ich ganz cool, dass du zwar sagst, ey, das bleibt dieser Gegnertyp, aber wir passen den an, je nachdem, ob du gerade am Strand, im Bel Air oder sonst wo bist. Das war einfach ein cooles kleines Gimmick, was manche Spieler manchmal auch verschlafen und sagen, nee, das ist der Gegnertyp, der hat dieses Shirt an, egal ob du jetzt gerade im Himmelreich oder in der Kalisation bist. Das war cool, aber ist also richtig auf den Nerven gegenüber dieser Clown-Butcher. Jetzt muss man fairerweise sagen, ja, man begegnet dem jetzt nicht so oft. So, es hält sich in Grenzen. Sie bauen ihn jetzt nicht so sehr ein wie diesen Crusher, der immer so hochspringt und diese Druckwelle macht oder so. Aber wenn der mal kam, dann war ich halt auch so richtig pisst und genervt, weil ich denke, ey, dich zu bekämpfen macht keinen Spaß. Du bekämpfst dich irgendwie anders als alle anderen. Du brauchst auch bedeutend mehr Aufmerksamkeit als die anderen, weil der dich auch mal schnell dahin schnitzelt. Der ging mir halt, wenn der mal kam, dann war ich eigentlich immer genervt. Dann dachte ich mir, oh nee, du schon wieder.
Ja, vor allem, weil der sich ja auch heilen kann.
Ja.
Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt wie ja, wenn man so einem Hund hinterher rennt, der gerade irgendwas frisst oder so.
Ja, vor allem ist ihm scheißegal, dass du gerade gegen kämpfst. Er springt dann einfach weg und denkt so, what the fuck, wir kämpfen gerade.
Ja, und zum Teil, also der rennt dann halt zu anderen Leichen und kann sich dann heilen. Und zum Teil rennt der auch ultra weit. Und es gibt so in der Kanalisation so einen Bereich, der so voller rotem Gewebe ist, der so ein bisschen labyrinthartig ist. Das war, glaube ich, mit die schlimmste Szene, die auch echt schwierig war. Und dann habe ich den ständig verloren und wusste als nicht, wo der hingerannt ist. Und dann hatte ich ihn und da war er schon wieder komplett geheilt, nachdem ich den fast tot hatte. Oh, das war so anstrengend.
Oh, es gibt eine Szene, das ist kurz bevor man wirklich in diese Metro kommt und in diesem U-Bahn-Tunnel ist und dann quasi diese 28 Days Later-Szene in dem U-Bahn-Tunnel kommt, da bewacht der quasi den Gang in diesen U-Bahn-Tunnel rein. Und in dem Moment war ich gerade ein bisschen mit dem Level hinterher. Oh,
oh nein.
Gott, war das nervig. Also da musste ich wirklich in der einen Runde so auf dem Kreis laufen, dass der mich halt einfach bitte nicht trifft, weil es halt mit einem Schlag vorbei war. Mir dachte, okay, das ist jetzt einfach nicht cool. Deswegen, auf den habe ich eine Hasskappe.
Ja, verstehe ich. Also ich auch, ich bin auch jedes Mal, wenn der um die Ecke kommt, so, na gut, wenn es sein muss. Und vor allem, es gibt ja auch welche, von denen kannst du wegrennen und die einfach sagen, okay, du existiert jetzt dort und ich existiere jetzt einfach hier.
Genau, die denken sie einfach, fuck, er ist der schnellste Mensch der Welt und sie geben auf und fertig.
Genau, du bist da am Containern, mach das ruhig mal, ich werde dich nicht davon abhalten, aber der rennt halt hinterher, du hast halt keine Chance, dich nicht irgendwie um den zu kümmern. Ist schon anstrengend und ja genau, die Screamer fand ich echt auch dermaßen nervig, weil die auch viel aushalten und relativ am Ende kommen dann ja noch diese Mutator dazu. Ich hätte das jetzt so auf Englisch gespielt, keine Ahnung, was die für eigenartige Namen auf Deutsch haben.
Ich glaube, dass der tatsächlich Mutator oder so auf Deutsch hieß, weil irgendwie so, also die haben das einfach so geenglisch gelassen.
Ja, weil die haben ja auch, man kann ja auch am Anfang dann eben so den Slayer wählen, also wen man selbst spielt und auf Deutsch heißt es dann halt Schlechter, aber Schlechter ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, so ein 50-jähriger Mann in so einer, halt in einem Schlachthaus irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da so eine ganz andere Assoziation zu, als zu dem Wort Slayer.
Der Schlechter bleibt bei mir immer der dicke Gegner aus Diablo mit dem Fleischerhaken.
Ja, oder genau, jetzt bei Evil Within gibt's ja auch den
Stimmt.
Genau, und ja, an sowas denke ich irgendwie.
Ja.
Deswegen wusste ich jetzt nicht, wie die jetzt hier dann heißen. Genau, aber die fand ich auch echt nervig. Und das sind dann halt nach hinten raus, gibt es echt viele schwere Gegner, die zum Teil auch einfach dann, ja, so ein bisschen den Drive rausnehmen, auch wenn man dann Möglichkeiten hat, wie diesen Fury Mode. Ja, gibt es dann doch trotzdem mal Momente, wo das nicht so hinhaut und dann nimmt es allen schon echt den Wind aus den Segeln.
Ja, vor allem, ich dachte, dieser Mutator, dass das quasi wirklich ein Bossgegner bleibt. Dann begegnete der mir auch in dieser Metropassage in dem Tunnel, zusammen mit irgendwie Screamern und diesem Typ, der stormt. Und da dachte ich mir auch so, oh nee.
Jetzt reicht's aber mal.
Ey, da bin ich einfach nur die ganze Zeit um den Zugwaggon gelaufen, um den es ging, und hab den irgendwie ins Bein geschossen, weil ich dachte, nee, das nervt jetzt.
Es gab mal einen Moment jetzt bei irgendeiner Sidequest, da kommen zwei auf einmal und irgendwie sind die so ein bisschen hängen geblieben. Und was ganz cool ist, die schaden sich auch gegenseitig. Also wenn man zum Beispiel so einen Feuercrusher hat, also der dann auf den Boden stampft und dann fängt es um ihn drum herum an zu brennen, dann brennen die anderen auch mit. Also zum Teil erledigen gerade die großen Gegner auch die Arbeit für einen.
Ja, okay, das ist smart.
Und die haben sich dann irgendwie festgefahren. Und dann sehe ich nur aus der Ferne, wie dann irgendwie, 800 Punkte Abzug und wieder. Dachte ich so, ach schön, sie machen sich gerade gegenseitig fertig. Das war ganz nice. Also das fand ich auch allgemein cool, dass sie das irgendwie beachtet haben. Oder auch wenn dann der Screamer schreit, dann werde nicht nur ich nach hinten geworfen, sondern alle anderen halt auch.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist in der Tat ganz nice Feinheiten. Aber das mit den zwei Mutatoren, muss man sagen, das ist auch so ein bisschen Genugtuung dann zu sehen. So,
ja, voll.
Okay, das habe ich jetzt auch verdient, dass ihr euch selbst an die Gurgel geht.
Voll. Es gibt da schon auch so, Kleinigkeiten, die auch noch nerven. Ich finde zum Beispiel, dass man mal klettern kann und mal nicht klettern kann. Dann kann die mal wirklich so einen Aufzugsschacht hochspringen. Und mal ist da so eine
mal ist der anderthalb Bordstein
Meter
zu viel.
Hohe Kiste, wo sie auf einmal nicht mehr hochkommt, wo man sich schon denkt, muss das denn jetzt sein? Also da sind sie sehr inkonsequent mit dem, was geht und was nicht geht. Und das hatte dann halt auch zur Folge, dass ich manchmal nicht wusste, wie es weitergeht, weil ich dachte, na gut, da hoch kann die eh nicht springen. Die konnte ja eben nicht auf den Kasten springen. Dann wird sie da jetzt auch nicht hochkommen. Und das kann sie dann aber doch.
Vor allem, es ist so inkonsistent, wann es geht und wann nicht. So, ich erinnere mich dran, zum Beispiel in dieses eine Hotel, wo der Doktor ist, da musst du ja, glaube ich, 2-3 Mal hin und rein und wieder raus und was bringen und wieder zurück. Und die ersten Male bin ich wirklich immer wieder diese scheiß Treppenhaus runtergelaufen. Dachte mir, ey, ist super nervig hier wieder dann aus dem Rolltor raus. Und dann hatte ich irgendwo mal in einem Video oder in einem Stream geguckt und dann sehe ich, wie da einer einfach von Geländer zu Geländer schnell runterspringt und in 4 Sekunden aus dem Ding raus ist. Mir dachte, ach, hier kann ich jetzt über die Geländer einfach schnell auf die 3 Stockwerkgeländer springen und unten aus dem Tor laufen. Game Changer. So, aber was? Ich habe aufgrund anderer Hindernisse, wo ich über kleinste Sachen nicht rüberkam, gar nicht versucht, ob ich da jetzt einfach diese 3 Stockwerke runterspringen kann. Plot-Twist, ja, es geht.
Voll, also wir hatten das auch in dieser einen Side-Quest, wo man in so einem Gebäude von einem Fernsehsender, Radiosender, whatever muss.
Mhm.
Und da muss man über das Gerüst rein. Und so bei Dying Light wäre ganz klar gewesen, hier steht ein Gerüst, das ist der Weg in die Hütte rein. Und ja, wir waren halt auch so, ja, ach, ob die da hochkommt? Wahrscheinlich nicht, ne? Erstmal ums Haus geraten,
erstmal anderen Weg suchen.
Ja. Und dann so, naja, vielleicht doch mal beim Gerüst gucken. Und sieh einer an, es ging übers Gerüst. Und ja, das fand ich schon auch nervig, weil wenn das wirklich eine Option ist, dass es immer mal Situationen gibt, wo man klettern muss, dann muss man das auch überall können. Und dann stellt man im Zweifel halt keine Kiste dahin, wenn man da auch nicht draufklettern kann. Oder dann kann man halt draufklettern, aber man kommt dann halt trotzdem nicht weiter oder keine Ahnung was. Das ist halt einfach bescheuert und das hat halt manchmal genervt.
Das ist nicht so ganz zu Ende gedacht, weil ich habe es auch irgendwann aufgegeben, weil ich weiß, spätestens in Venice Beach, wo du am Strand im Militärlager bist, da liegen ja im Sand dann auch so Versorgungskisten und so weiter und das sind dann teilweise Texturen, in denen du hängen bleibst und nicht mehr über die Kisten springen, sondern über diese kniescheibenhohe Kiste drumherum laufen musst. So, versuche ich dann aus dem 3. Stock runterzuspringen? Nein. So, das.
Nee. Ja, genau. Ja, und es ist dann halt schade, weil dann geben sie sich die Mühe und bauen das an manchen Ecken ein. Und ja, nur die Person, die vielleicht aus Versehen mal runterfällt, der fällt dann auf, oh,
geil, das geht.
Also es geht, ja. Ja.
Ja, da wäre ein bisschen mehr Konsistenz cool gewesen, komplett.
Mhm, voll. Wir haben jetzt ja gar nicht mal so viel über die Story geredet und haben uns ja auch drauf geeinigt, dass es auch nicht so wichtig ist. Und jetzt gibt es viele Sidequests, wo auch ziemlich coole Missionen zum Teil bei sind, wo auch die Charaktere, die wir schon kennengelernt haben, zum Teil wiederkommen. Mhm. Und genau, da gibt's auch verschiedene. Und ich glaube, die mir am besten im Gedächtnis geblieben ist, war Amanda aus dem Influencer-Haus, die dann immer so, hey, Bestie, war.
Oh ja, bis dann zur letzten Mission, ja.
Ja, oh, das war, das tat mir richtig weh. Die hätte ich am liebsten ausgemacht, weil irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, wie das dann mit anderen Charakteren ist, aber, also vielleicht erstmal vorne anfangen. Also Amanda ist halt eine Influencerin, die man im Influencerhaus trifft und die ist dann so, hey, ich möchte gerne ein virales Video machen. Hast du nicht mal Bock, hier so ein paar Zombies einfach so von der Terrasse zu dropkicken, dass die so richtig weit nach unten fallen? Und da habe ich mich gefragt, wie die anderen Charaktere drauf reagieren, weil Amanda ist schon nervig. Aber Carla ist halt so, hey, na klar, hört sich voll lustig an. Ich bin dabei und da fragt's halt überhaupt nicht. Und weißt du noch, wie die da bei dir drauf reagiert haben? Ob die da auch so into it waren oder dann doch eher genervt?
Jacob ist da ziemlich cool mit, weil der sich eigentlich immer über Charaktere freut, die einfach so ein bisschen beballert sind. Deswegen findet er auch quasi Ricky, diesen ja, Rocker, ja. Ziemlich cool. Und bei Amanda war er auch einfach für den Spaß zu haben. Der kommentiert auch dieses Influencer-Haushalt super, was auch einfach Peak-Humor ist mit diesem typischen Influencer-Entschuldigung schreiben und alles.
Ja.
Da musste ich schon sehr laut lachen. Also diese Quest-Reihe und die Gimmicks da, die sind schon Peak-Dead-Island-Humor.
Mhm. Ja, da sind wir eben gar nicht so genau drauf eingegangen. Das ist auf jeden Fall auch so ein Highlight in einem Areal, dieses Influencer-Haus. Macht echt verdammt viel Spaß. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, es ist halt einfach, sind da so ein bisschen quirky Leute dabei, die man irgendwie dann auch total schnell ins Herz schließt. Und ich kann mich auch an vieles tatsächlich erinnern oder an diesen einen, hier, wie heißt es, Lifeguard, also ja, Rettungsschwimmer, whatever. Der dann so tut, als wäre er eigentlich der Held und es kommt halt relativ schnell raus, okay, der ist eigentlich ein ganz schön armes Würstchen und kann halt überhaupt nichts und wir müssen die ganze Arbeit für ihn machen. Und ja, ich weiß nicht, mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht, gerade die Sidequests, wo jetzt noch andere Personen drin vorkamen. Es gibt ja aber auch viele Leute, die davon eher genervt sind. Wie ging dir das jetzt in dem Spiel?
Es war ein Mix aus beiden Welten. Es gab einige Missionen, was dann wirklich die typische, ey, da ist ein Polizeirevier, brich da mal ein, da ist eine Asservaten- und Waffenkammer, so, ja, okay, alles klar, die einfach nur der Hint sind zu sagen, ich schicke dich in eine Gegend, wo die Mainquest dich nie hinführen wird und falls du nicht motiviert bist, selbst zu erkunden, dann geben wir dir jetzt ein Ziel. Die Welt, die Sidequest hast du natürlich und da passiert dann halt auch nicht so viel, aber es waren schon ein paar Sidequests bei, wo ich dachte, okay, das ist cool. Das sind entweder coole kleine Easter Eggs, das sind coole kleine Anlehnungen, wie mit irgendwie Curtis Sinclair, deren Bruder Tony heißt und ihre Namen ergeben irgendwie Tony Curtis, was dann wiederum, ne, der Vater wäre von Jamie Lee Curtis und dann sind da wieder so kleine Filmfeinheiten drin. Oder eine Quest, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war bei diesem LN News Sender.
Ja,
da genau. Kriegst du die Nachricht, wo du da Esther und ihre Assistentin rausholen sollst und es heißt, ja, wir wissen, dass das broadcastet gerade nirgendwo mehr hin, das sieht keiner, aber diese Aufzeichnungen werden vielleicht irgendwann mal gesehen. Und da waren tatsächlich so kleine Geschichten, wo ich dachte, okay, das ist cool. So, da sind so ein paar Sachen, wo einfach nur Military-Tante sagt, mach mal A, mach mal B, zünd das mal an, aber dann ja. Auch eben so eine Storys dazwischen. Und da dachte ich, okay, das hat wirklich Charakter, genauso was du ihm sagst mit dem Lifeguard, der eigentlich voll der Dulli ist und am Ende der Quest mir auch irgendwie alles ein bisschen leid hat, was passiert ist. Und mir dachte, okay, du bist doch ein kleiner Held, der Ruhm gehört dir. So, da waren schon so kleine, coole Sidequests bei, wo ich denke, das war das, was ich vorhin meinte, die Charaktere sind jetzt alle nicht super deep geschrieben, dass du sagst, ey, pass auf, vergiss den aus Bioshock, guck dir den aus Dead Island an. Nein, den Charakter hast du nicht, aber innerhalb dieser etwas durchgetretenen, quirky Welt funktionieren die eben genau richtig, dass die eine Motivation haben, die irgendwie relatable ist und du sagst, ey, ja, du bist ein bisschen drüber, aber irgendwie bist du charming. Ja. Und man da irgendwie mitgeht. Und ich finde, dieses Level haben die sehr gut getroffen.
Gehe ich komplett mit. Also gerade eben die anderen Leute noch zu treffen, macht echt Spaß. Auch wenn sie alle platt sind, kann man doch, also hat mich auch eigentlich, glaube ich, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, auch niemand so richtig genervt. Also nee, es war irgendwie nee. Dann so, ach, na komm, machen wir mal. Du bist ja eigentlich auch ein Netter.
Du willst ja irgendwie auch nur hier überleben. Das.
Ja, genau. Und was ich tatsächlich anstrengend fand, waren diese Lost and Found Quests, wo man halt Waffen oder sowas suchen muss.
Irgendwie die Idee, eine Rätselmechanik in dieses Spiel zu bringen. Ja.
Hat keine Sau nachgefragt.
Nee, habe ich auch, glaube ich, nur einmal gemacht, habe dann gemerkt, passt für mich nicht in dieses Spielsystem und bin offen, war mir danach egal. Hab bestimmt irgendwo eine coole epische Waffe verpasst, so what. Das hat sich für mich irgendwie nicht so ganz rund angefühlt. Ich feiere die Idee zu sagen, ja, ey, wir haben schon in Resident Evil gerätselt, Horror und Rätsel haben wir 100 Beispiele, in denen das richtig gut ist. Ich brauche aber hier kein Schnitzeljagdrätsel, so cool es gemeint ist.
Ja, vor allem war ich auch so ein bisschen verwirrt, was es damit auf sich hat, weil ansonsten hat man eigentlich immer ziemlich genau eine Vorgabe, was man wo, wann, wie machen muss. Und dann sind diese Lost and Found Sachen halt was, wo man halt eine Notiz findet.
So super dann, vage.
Ja. Genau, dann kommt halt irgendwie, erscheint dann erst die Quest. Und dann steht da aber auch nicht, wo man hin muss, sondern so, ja, suche die Pools von Beverly Hills ab. So, okay, ja, genau. Keine Ahnung, hier gibt es saumäßig viele, was weiß ich denn?
Genau, so, genau, das ist so die eine, die ich gemacht habe, wo dann irgendwo relativ in der Startgegend hinten im Hof, / Garten, dann irgendwie auf diese komische Quietsche-Ente da in den Pool springen sollst oder irgendwie so, wo ich dachte, ja, weiß ich jetzt nicht.
Ja, und da muss man halt, rennt man halt viel rum und sucht. Aber ich habe auch das Gefühl, nicht mit so richtig viel System. Oder ich habe jetzt heute, ich habe wirklich auch kurz vorher noch mal gespielt, weil ich einfach so Bock hatte, habe ich halt eine gemacht, wo man den Paketboten hinterherfahren musste. Und ja, dann findet man sogar die Adressen und man hat dann eine Map, wo die Straßennamen draufstehen, aber natürlich keine Hausnummer. Und dann dachte ich mir so, diese Alpine Drive geht von wirklich Norden nach Süden komplett durch. Woher soll ich denn jetzt wissen, welche das Richtige ist? Und jetzt habe ich zwar die Adresse, aber ich muss trotzdem alles absuchen. Und
das macht halt exakt bis zum dritten Haus Spaß. Und danach denkst du dir, okay, ja, wo ist jetzt der Hit?
Ja, vor allem, weil es halt auch kein Rätsel ist, wenn du am Ende trotzdem rätst. Und das, okay, passt eigentlich zum Wort Rätsel, fällt mir gerade auf.
Ja.
Aber für mich ist ein Rätsel schon was, wo ich, wenn ich ein bisschen mehr nachdenke, von alleine drauf komme und nicht, wo ich wild irgendwie durch die Gegend laufe und hoffe, dass ich aus Versehen drüber stolper. Und so funktionieren für mich halt diese Lost and Found Quests. Und das taugt mir einfach nicht, aber man muss sie auch nicht machen.
Eben, also deswegen, also wenn Rätsel, dann bin ich wirklich Freund mit, keine Ahnung, du bist in deinem Raum, du hast ein Safe, eine verschlossene Tür und du weißt, okay, du bist gerade vielleicht betriebsblind, aber irgendwo in diesen 5x5 Metern ist gerade die Lösung verborgen. Und dann suche ich den Schlüssel, um die Schublade zu öffnen, um den Zahlencode für den Drucker, für was weiß ich zu haben, bis am Ende die Tür offen ist. So, für so eine Rätsel bin ich immer zu haben, aber so eine Schnitzeljagd ist dann halt, Das erweitert die Welt dann halt auch nicht. Ne? Bei den Sidequests kannst du dich ja unterhalten mit, ey, weißt du noch die Sidequest, wo dann so coole Rockmusik läuft, während die Horde angreift und so weiter. Das dann so, ja, ey, weiß ich, war ein cooler Moment, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, aber wer sagt denn, ey, weißt du noch hier das Lost in, ja, war krass, als ich das gesucht habe. Weiß ich nicht, gibt's jetzt, glaube ich, nicht so häufig, wenn man sich über das Spiel unterhält.
Ja. Jetzt hast du gerade schon die Musik angesprochen, das würde ich kurz fix nochmal aufgreifen. Weil ich muss sagen, ich finde den Soundtrack ziemlich cool.
Ist nice,
also,
ja.
Er ist manchmal ein bisschen repetitiv, aber alleine das Lied aus dem Startmenü praktisch, das habe ich, das Album, wo das drauf ist, habe ich seitdem bis zum Erbrechen gehört. Ich bin seitdem riesen Karen O-Fan, war ich vorher nicht. Und da waren noch so ein paar Lieder bei, in so Kämpfen, weil du es gerade gesagt hast, wo ich mir dachte, geil, das muss ich mir raussuchen, das macht richtig Spaß damit. Und den Soundtrack, den finde ich echt richtig klasse.
Finde ich auch, vor allem er ist, selbst wenn nicht jeder Track irgendwie boomt, er ist nie penetrant. Also du hast ja manchmal eine Gegend, wo du denkst, okay, diese Loop geht irgendwie nur 30 Sekunden und die wiederholt sich jetzt die ganzen 40 Minuten, die ich hier bin. Und dann kriegst du irgendwann die Krise. Aber es ist jederzeit irgendwie stimmungsvoll und in den besten Momenten ist eben was bei, wie du sagst, was rausstichst, wo du denkst, ey, geile Tunes, geiler Song. So, das konnte der erste auch, da gab es diesen berühmten Who Do You Voodoo Bitch Track, den ja quasi Sam B performt. Das war ja auch so der Track, der den ersten Teil mitgetragen hat. Und so einen ähnlichen Moment hat der zweite eben auch gehabt, dass da auch so ein paar Songs gibt, wo ich denke, ey, nice, die suche ich mir raus. So, aber es war halt nie nervig und im besten Fall aber ziemlich cool.
Einen nervigen Song gibt's doch, oder ist gar nicht mal richtig ein Song, um wieder zu Bestie Amanda zu kommen. Da gibt's eine Sidequest, wo man Zombies von dem Pier Drop kicken muss, die saumäßig schwierig ist.
Oh ja.
Viel Zeit mit verbracht. Und bei der läuft, und auch die anderen von ihr sind nicht ohne. Und gerade in dem Influencer-Haus läuft halt immer so die gleiche Musik und ist immer dieses
Stimmt.
Und genau dieser Tune in Dauerschleife. Und wenn man dann da schon auch gut und gerne mal 15 Minuten hängt, dann wird es irgendwann nervig. Aber das ist die einzige Musik, die sich da so richtig negativ in mein Hirn gebrannt hat, die ich auch, glaube ich, nie wieder vergessen werde.
Ja, aber es ist, glaube ich, verkraftbar in Anbetracht der ganzen Spielzeit.
Voll, also ist jetzt so das Einzige, was mir gerade noch einfällt, das wollte ich hier nicht unterschlagen.
Nee, hast du recht, habe ich erfolgreich verdrängt, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, genau, ja. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir komplett vergessen, das würdest du jetzt gerne noch loswerden vor dem Fazit?
Ja, lass uns noch mal über die psychologische Analyse von Dr. Room Reed und T-Shirt sprechen. Ich glaube nicht. Ich sage, der Fun-Faktor ist das, was hier antreibt und motiviert. Man muss auf diesen Ride, auf diesen Flow, der sich in dem Spiel auftut, Bock haben. Nee, ich glaube, wir haben die Aspekte schon ganz gut beleuchtet, warum man sagen kann, ey, weiß ich nicht, brauchen wir den 17. Zombie-Slasher? Ist das Game nicht seit Dead Rising abgegessen oder seit Dying Light 2? Dass man sagen kann, nee, ey, das ist
macht
ein Beitrag. Genau, 15 bis 20 Stunden. An der Stelle, wo man denkt, okay, jetzt hat sich die Spielmechanik irgendwie zu Ende getragen, ist es halt auch schon vorbei. Also es ist halt auch am Ende nicht zu lang, finde ich. Das
dann fang doch gerne mal an mit deinem Fazit.
Ich sag mal, es kriegt mit so einem kleinen Herzchen eine gute 4 von 5. Komplett nüchtern betrachtet, vielleicht eine 3,5, aber eine 4 einfach aus Special Place in my Heart, weil alle Zeichen standen, wie wir vorhin schon besprochen haben, zu, es hat vielleicht niemals das Licht der Welt erblicken dürfen, zu, es hätte sonst was dabei rauskommen können. Und dass dann so ein technisch sauberes, auch wie man sagen muss, optisch richtig hübsches, weil was Belichtung und Beleuchtung im Spiel macht, ist auch echt Peak an vielen Stellen, dachte ich einfach, ey, ich habe nicht mit so einer runden Spielerfahrung gerechnet. Und ja, sowas wie das Mod-System, das nicht zu Ende gedacht ist, sowas mit Immunitäten, das sind dann die kleinen Sachen, wo ich denke, gut, ist vermeidbarer Stolperstein. Aber am Ende ist das alles nichts, was dem Spielspaß irgendwie Abbruch getan hat. Ich denke, nee, ich habe hier trotzdem 20 richtig spaßige Stunden bekommen, die sich nicht gestreckt haben, mich nicht in Open-World-Sammel-50-Austern-am-Strand-Aufgaben verwickeln, sondern wirklich mich das in einem Rutsch spielen lassen. Und deswegen, unter allem, was da passieren konnte oder hätte können, gibt es da eine gute 4 von 5, weil ich dann doch wirklich Spaß damit hatte.
Ich gehe da noch mal ein bisschen höher. Also ich weiß, dass es, glaube ich, abseits von jeder rationalen Wertung ist, aber darum geht es ja auch eigentlich gar nicht, sondern eher ja um
was hat es dir gegeben?
Genau, so ein Gefühl. Und ich gehe tatsächlich mit 4,5 von 5 Sternen, weil ich weiß, es ist nicht perfekt, deswegen keine 5 von 5, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit einem Spiel so viel Spaß hatte. Und es hatte echt für mich auch so ein bisschen Achterbahncharakter, als wir fertig waren, war ich direkt so, nochmal.
Ey, und ich hab's jetzt auch verstehen.
Wirklich back-to-back direkt nochmal gespielt. Und ich habe das jetzt ja eigentlich fast jeden Abend nochmal gespielt und habe das jetzt halt komplett nochmal durchgespielt innerhalb von, ich weiß gar nicht, einer Woche oder so. Weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt mache ich halt wirklich, auch wenn es mich nervt, noch die Lost and Found Quests, weil ich irgendwie alles mitnehmen möchte, weil ich einfach mit dieser Welt so viel Spaß habe, weil ich mit Carla und ihren krassen Muckis und ihren lustigen Sprüchen einfach so viel Spaß habe. Ich fühle mich wirklich richtig wohl irgendwie.
Ich kann das verstehen. Es hat auch diesen eine Runde noch Charakter, nenne ich es mal, weil wenn du sagst, okay, keine Ahnung, ich bin geschlaucht, müde von der Arbeit, ich habe jetzt 45 Minuten Zeit zu spielen. Es gibt einige meiner Spiele, die ich spiele, gerade weil ich im JRPG irgendwas habe, to be fair, die muss ich für 45 Minuten nicht anmachen. Da bin ich zur Quest gelaufen, mache ich wieder aus. Spiele ich dann mal anders weiter. Aber hier ist es, manche Nebenquests hast du eine Viertelstunde durch oder du holst gerade irgendwas. Also du hast diesen Charakter zu sagen, ey, in einer halben Stunde kann ich irgendein cooles kleines Abenteuer trotzdem erleben. Und da macht es auch Spaß, einfach mal für kurz mal irgendwie reinzuspringen. Und so ergibt sich dann noch dieser ganze Spielspaß und Flow daraus. Also ich kann das vollkommen verstehen, was du sagst.
Es gibt ja viele Leute, die das Spiel wirklich eher mittelmäßig finden. Und ich muss sagen, keine Ahnung, wieso. und ich glaube, es könnte sein, weil sie nicht mit Carla gespielt haben.
Ich denke, das ist es.
Ja, ich glaube auch, das ist es. Also klar, ist nicht alles perfekt. Es zieht sich nach hinten raus ein wenig. Ja, okay. Aber für mich passt einfach so diese ganze Stimmung so gut. Es ist so locker, leicht, luftig, spaßig.
Du musst halt Bock auf diesen Ride haben und sagen, alles klar, ich check den Humor. In dem Moment, wo du den Humor vielleicht nicht fühlst, bist du halt einfach sofort raus. Und wenn du dann vielleicht auch noch Ryan pickst und das Spiel testest, obwohl du keine Lust, dann ist halt einfach falsch. Ja. Also man muss einfach die Welt und die Quirkiness darin fühlen und dann.
Genau. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt was Dying Light Ähnliches erwartet, was ja eben durch das Kampfsystem schon Ähnlichkeiten hat, ist es ja in der Tonalität komplett anders. Also bei Crane versteht ja wirklich gar keinen Spaß.
Nee.
Und ich glaube, wenn man eher auch mit so, wenn man halt ein ernsthaftes Spiel erwartet, dann ist man halt hier auch falsch. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man schnell enttäuscht wird. Aber wenn man einfach gerne Zombie-Geschnetzeltes macht, dann gibt es eigentlich meiner Meinung nach fast nichts Besseres. Es gibt ein paar nervige Gegner und nervige Gegner will ich in diesem Spiel eigentlich nicht haben. Gut, ne, kann ja auch nicht alles perfekt sein.
Eben.
Aber wir haben da auch noch gar nicht so viel jetzt eigentlich über den Look geredet, aber ich muss echt jetzt auch hier nochmal sagen, es ist unvorstellbar, dass ein Spiel mit dieser Geschichte, also mit dieser Entwicklungsgeschichte, so gut aussieht und auch noch so gut funktioniert. Also es sieht jetzt auch komplett nicht aus, als wäre das eigentlich, also dass man schon riechen kann, dass es eigentlich vor 5 Jahren schon halbwegs fertig gewesen ist, sondern es ist wirklich von der Optik, ich sag mal auf dem Stand der Dinge, man sieht das jetzt nicht und denkt, ja, man sieht schon, dass die da jetzt 10 Jahre dran gebastelt haben.
Ey, nee, was die aus der Unreal Engine 4 da noch gemacht haben, ist halt wirklich ein Träumchen. Weil aktuell geht der ganze Trend, die Spiele in Unreal Engine 5 zu machen. Wir wollen gucken, wie, wenn ich auf einen Stein schieße, es runterbröckelt und so weiter. Und was man da noch rausgeholt hat, ich sage ja gerade das Thema Beleuchtung, Lichteinfall und so weiter, das erzeugt einfach eine richtig coole Stimmung. So, also ich war da optisch, finde ich, kannst du da nichts sagen. Das sieht wunderschön aus.
Total. Und dadurch wirkt halt auch so die ganzen Settings, in denen man sich da befindet, auch noch besser. Auch mit dem Schatten, da sieht man dann auch immer schön, auch wenn dann irgendwie Carla da mit ihren breiten Schultern und ihren und ihrem dicken Hammer durch die Gegend läuft, auch mit einem Baseballschläger und dann sieht man manchmal den Schatten und ich denke mir so, ey, ich bin so cool, alleine wenn ich meinen Schatten sehe.
Ja, und es wirkt halt, obwohl dir nicht 100 lebende NPCs entgegenlaufen, es wirkt durch diese ganze Stimmung, das Licht und alles und wie groß die Maps sind, wirkt halt jederzeit lebendig. Du hast nicht das Gefühl, durch irgendein abgetroschenes Ödland zu laufen und denkst, okay, dieses Hotel, da ist 7 Minuten Fußweg weg. Sondern nee, das ist auch alles schön, alles in der richtigen Range erreichbar. Also Optik, top.
Genau, also für mich ein richtiges, zwar sehr brutales, aber trotzdem ein Feel-Good-Spiel, ne, muss ich ja nicht ausschließen.
Nee, das ist ja
nicht immer Cozy Games.
Nee, das kann schon so ein Happy-Place-Game sein, zu sagen, ich weiß genau, was ich kriege, da sind die Sprüche, wo ich lache, das brauche ich heute nach dem Tag. In diese Schiene trifft das komplett rein, komplett.
Ja, genau, also 4,5 Sterne von mir. Schön, dass wir uns da so einig sind und das beide ganz fantastisch finden. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, weil ich da immer noch so euphorisch von bin, ich hätte auch nichts anderes ertragen.
Bin ich sehr beruhigt, dass ich dich jetzt nicht enttäuscht habe.
Genau, ist jetzt nicht die ausgeglichenste Berichterstattung und wie gesagt, es gibt Kritikpunkte und total fein, wenn die Leute da nicht so hyper euphorisch rausgehen wie ich jetzt, aber hat mich jetzt einfach echt gefreut, über dieses Spiel, was mich jetzt einfach so gefesselt hat, mal ausführlich zu sprechen. Und ja, also deswegen cool, dass es jetzt auch ein bisschen spontaner geklappt hat, weil das ja auch eigentlich so eine sehr spontane Idee von mir war. Also vielen lieben Dank auch an dich, dass es jetzt so geklappt hat.
Ey, gerne. Ich habe mich super gefreut über die Einladung. Komm jederzeit gern wieder, wenn ein cooles Thema so du Bock hast. Hat Spaß gemacht.
Dann in 10 Jahren zu Dead Island 1.
Perfekt. Ich freue mich drauf.
Ja, mal schauen. Ja, in der nächsten Folge bespreche ich Signalis. Da bin ich sehr gespannt drauf. So ein Spiel, naja, eins von diesen ganzen Spielen, die man halt seit ewig und 3 Tagen auf der Liste hat, weil, ach ja, das sieht ja interessant aus, nur um es dann niemals zu kaufen und noch weniger zu spielen.
Sehr gut.
Ja, entsprechend bin ich mal wieder dankbar über den externen Arschtritt, den ich da bekommen habe, als mein Gast das vorgeschlagen hat und dachte mir so, ja, perfekt. Das lieb ich immer, wenn die Leute irgendwas vorschlagen, was ich eh schon lange spielen wollte, aber ja im Drückeberger-Modus unterwegs bin und das dann doch nicht tue.
Ey, aber manchmal ist das dann ganz geil. Dann hast du genau die richtige Motivation zu sagen, ey, irgendwie schiele ich da schon seit 3 Jahren drauf und jetzt habe ich einen Anreiz, das zu machen. Ist manchmal auch genau richtig.
Genau, deswegen liebe ich das immer, wenn Leute sowas vorschlagen, was ich eh schon spielen wollte. Hast du das gespielt?
Nee, das gehört, habe ich ein paar Streamern zugeguckt, die so, sag ich mal, in meiner Daily Twitch Rotation sind, sag ich mal. Aber selbst gespielt habe ich es auch noch nicht. Nee, ich habe aber den Bass mitbekommen, den es erzeugt hat, dass es schon sehr viel Fans hat und sehr gut ankam.
Genau, entsprechend bin ich da gespannt, ob ich mich da auch einreihe. Bin aber wie immer positiv, optimistisch und offen für eine gute Erfahrung. Wir werden es dann hören. Dann verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an dich, René. Und bis bald.
Tschüss.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes. Oh.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.